Die Predigt „Das Zeichen dieser Zeit" wurde am Mittwoch, dem 13.11.1963 in New York gepredigt. Übersetzt wurde diese von Herbert Asmus. Alles ist möglich, drum glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, drum glaube nur. Lasst uns jetzt für einen Augenblick unsere Häupter zum Gebet beugen. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir sind heute Abend wirklich glücklich für das Vorrecht, hier in New York zu sein, um deinem Volk in deinem Namen zu dienen. Wir sind so froh, ihnen zu begegnen, da wir wissen, dass es ein großartiges Morgen gibt, an dem wir ihnen wieder begegnen werden, wo wir nie wieder ein Gebet für die Kranken benötigen, weil die Kranken für immer gesund sein werden. Dort wird es keine langen Gebetsnächte für die Verlorenen geben, weil sie dann alle gerettet sind. Wir halten nach diesem Tag Ausschau, an dem Jesus erscheinen wird. Wir sehen, dass sich die Zeit nähert. Zeichen und Wunder deuten auf diese Zeit hin. Das lässt uns einen Augenblick innehalten, Herr, um über uns selbst nachzudenken. Jetzt stellen wir selber diese Bitte: Herr, erforsche und prüfe mich. Und wenn es irgendetwas Böses in uns gibt, dann nimm es heraus, Vater. Wir möchten dir aus einem reinen Herzen heraus dienen und mit reinen Händen, denn wir wissen nicht, in welcher Stunde du uns rufen wirst und uns hinaufbestellst. Wir werden kommen, um dir zu begegnen. Herr, wenn heute Abend einige hier sind, die dich nicht als ihren Erretter kennen, mit der Vergebung ihrer Sünden und noch nicht aus dem Geist Gottes geboren wurden, dann möge dieses der Abend sein, an dem sie diese Entscheidung treffen und Gott sie mit seiner Güte füllen kann. Vater, heile jede kranke Person hier und all die Leidenden. Möge nicht eine schwache Person im Gebäude übrig bleiben, wenn der Gottesdienst vorüber ist, und auch nicht ein Sünder. Mögen wir dieses zur Ehre und Verherrlichung Gottes geschehen sehen. Wir bitten es in dem Namen seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist ein großes Vorrecht, heute Abend wieder hier zu sein, um in dem Namen unseres geliebten Erretters zu dienen, dem, welcher der für alles ausreichend ist. Gestern Abend haben wir über den Engel des Herrn gesprochen und über das Zeichen für Sodom. Wir sprachen über diesen Engel, der zurückblieb, um mit Abraham zu sprechen, dieser Mann, der ein Engel war. Aber es war Gott in einer menschlichen Gestalt, denn Abraham nannte ihn Herr. Jeder Bibelleser weiß, dass das Wort Herr in Großbuchstaben von dieser Bibelstelle kommt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, was Elohim bedeutet. Es bedeutet der für alles Ausreichende, der Allmächtige. Gott selbst machte sich dem Abraham in der Gestalt eines Mannes bekannt. Sie schienen nur vom Staub bedeckte Reisende zu sein. Er hat nie gesagt, wo er hergekommen ist, aber achtet darauf, wie er zu Abraham geredet hat. Er sprach: Ich werde dieses tun. Ich habe dir dieses verheißen. Seht ihr? Er nannte ihn bei dem Namen, dass er Vater der Nationen sein sollte, Abraham. 1. Mose 17, Vers 3-5. Erst vor wenigen Tagen war er von Abram zu Abraham geändert worden. Jetzt hieß er Abraham. Sarai war zu Sarah geändert worden, eine Fürstin. Dann verschwand Gott vor Abraham und ging nach Sodom hinab. Das war das Zeichen ihres Endes. Feuer fiel vom Himmel und vernichtete ganz Sodom und Gomorra und die Städte rundherum. Das zeigt in einem Sinnbild, was mit der heidnischen Welt geschehen wird. Sie wird vernichtet werden. Sie wird durch Feuer vernichtet werden. Gott hat versprochen, dass er die Welt nie wieder durch Wasser vernichten wird, indem er uns ein Zeichen dafür gab. Gott tut nie etwas ohne ein Zeichen. Er gab uns das Zeichen des Regenbogens als einen Bund dafür, dass er die Welt nie wieder durch Wasser vernichten würde. Aber dieses Mal wird es durch Feuer geschehen. Jesus bezog sich auf diese Zeiten. Er sprach: Wie es war in den Tagen von Noah, als die Arche zubereitet wurde, in welcher nur 8 Seelen durch das Wasser errettet wurden, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Schaut euch die Minderheit von damals an, wie es war, als 8 Seelen durch das Wasser gerettet wurden. Er fuhr fort und führte die Moral aus jener Zeit an: Essen, Trinken, Heiraten und verheiratet werden. Vor einiger Zeit hatte ich dieses gelesen, kommentiert und darüber gepredigt. Dann erkannte ich, dass Jesus dasselbe erste Buch Moses las, welches ich lese und welches ihr lest. Deshalb schlug ich 1. Mose Kapitel 6 auf, um festzustellen, was sie zu jener Zeit taten. Wir stellen fest, dass sich die Söhne Gottes Töchter der Menschen nahmen. Ich schlug die Übersetzung darüber nach und es hieß, dass sie sich Frauen nahmen und nicht Töchter. Das klang genauso, wie es in Reno in Nevada ist. Einfach nur Heirat und Scheidung, wie in Hollywood und so weiter. Und dann hieß es weiter, diese waren Männer von Ruhm, von Alters her. Ihr konntet im Life Magazine lesen, wie dieser große Skandal in England öffentlich wurde, als diese berühmten Männer mit diesen Prostituierten und so weiter zusammen waren und dass es ihre Regierungsvertreter waren. Oh du meine Güte, in was für ein Durcheinander befinden wir uns? Es ist ganz genau dasselbe Bild, von dem Jesus gesprochen hat und sagte, dass es stattfinden würde. Essen, trinken, heiraten, verheiratet werden, und sie erkannten es nicht, bis zu dem Tag, an welchem Noah in die Arche hineinging. Und dann wurde die Tür verschlossen. Es gab keine weitere Gelegenheit mehr. Das war seine letzte Predigt. Die letzte Predigt, die in jedem großen Predigtdienst gehalten wird, ergeht an die, für die es unmöglich ist, errettet zu werden. Noah, seine letzte Botschaft, erging an die, für welche es unmöglich war, errettet zu werden. Seht ihr, er ging hinein und die Tür schloss sich hinter ihm. Er befand sich 7 Tage lang dort drin, bevor es anfing zu regnen. Seht ihr, seine Botschaft bestand zuerst im Predigen, dann im Bauen der Arche und danach war er 7 Tage lang eingeschlossen. Die Leute sagten, dieser alte Fanatiker. Seht doch, er sitzt einfach nur dort drin und hat selber die Tür verschlossen. Aber Gott hatte sie geschlossen. Dieselbe Sache geschah in Sodom. Betrachtet unseren Herrn Jesus. Als er auf die Erde kam, war er ein junger Prophet aus Galiläa. Er ging in die Synagogen und jeder mochte ihn. Er heilte die Kranken. Das war der erste Teil seines Dienstes, der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt war die Prophetie, als er anfing, die Pharisäer und die Sadduzäer aus seiner Zeit zu tadeln. Er sagte ihnen, was sie waren und dass sie blind waren und nicht erkennen konnten, wer er war und so weiter und was mit ihnen geschehen würde. Wegen diesen wurde er verurteilt und auf dieser Grundlage wurde er gekreuzigt. Aber sie konnten die Botschaft nicht aufhalten. Ihr könnt den Botschafter aufhalten, aber nicht die Botschaft. Die Bibel sagt, dass er in die Hölle hinabfuhr und den Seelen predigte, die im Gefängnis waren, die, welche einmal ungehorsam waren. Das war seine letzte Botschaft und sie ging an die Verlorenen. Es ist schrecklich, wenn man daran denkt, dass die Menschen an irgendeinem dieser Tage genauso weiterhin predigen, wie sie es in den Tagen von Noah taten, dass sie gerade so weitermachen, aber für eine verlorene Welt, für welche die Türen bereits verschlossen sind. Wir wissen nicht, zu welcher Zeit dieses geschehen wird. Wenn du also heute Abend noch kein Christ bist, dann denke wirklich ernst darüber nach. Mache dir ernsthafte Gedanken darüber. Es gibt nur eine Sache, die wir wirklich wissen, und das ist, den Anweisungen zu folgen, die unser Herr uns hinterlassen hat. Predigt das Evangelium jeder Kreatur. Er weiß, wer errettet ist und wer nicht. Wir wissen dieses nicht. Wir werfen nur das Netz in den See und es bringt alles Mögliche mit heraus. Aber Gott weiß, wer errettet ist und wer nicht. Kein Mensch kann zu ihm kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, und alle, die der Vater ihm gegeben hat, werden kommen. Wir wissen das. Deshalb können wir nicht sagen, dass dieser eine ein Christ ist und der andere nicht, denn er sagte, das Königreich des Himmels ist wie ein Mann, der ein Netz nahm, an den See ging und es hineinwarf. Als er das Netz wieder herausgezogen hatte, hatte er alle möglichen Dinge darin. Dort drinnen waren Wasserspinnen, Käfer, Schlangen und Fische, Aasfresserfische und gute Fische. Aber seht ihr, die Wasserkäfer und diese anderen Dinge krochen wieder in das Wasser zurück, aber die guten Fische wurden für den Meister mitgenommen. Wir wissen jetzt nicht, welcher was ist. Wir werfen nur das Netz aus. Aber denkt daran, dass dieser Wasserkäfer schon ein Wasserkäfer war, als das Netz ihn einfing. Es war der Einfluss der Versammlung, der ihn eingefangen hat. Die Schlange war immer noch eine Schlange, aber das Evangeliumsnetz hat sie einfach mit hereingezogen. Der Aasfresserfisch war schon immer ein Aasfresserfisch. Die Schildkröte war schon immer eine Schildkröte. Der Flusskrebs war schon immer ein Flusskrebs. Aber der echte Fisch war auch von Anfang an ein Fisch. Deshalb weiß er, wer was ist, weil er ihre Namen in seinem Buch stehen hat. Er hat sie dort hineingeschrieben, als das Lamm vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Wir sind hier, um unseren Teil dazu beizutragen. Bruder Wick hat viele Jahre lang an den Straßenecken gestanden und das Netz ausgeworfen. Andere Prediger haben an anderen Straßenecken gestanden und haben das Netz ausgeworfen. Ich bin gekommen, um mein Netz mit euch Brüdern auszuwerfen, damit wir einen ganz großen Fang machen können und einfach weiter daran ziehen, wie die Fischer es an den Seiten des Sees tun. An einem dieser Tage wird der letzte Fisch aus dem See gefangen werden. Das Fischen wird dann vorüber sein. Lasst uns von ganzem Herzen Gott suchen, beten und aufrichtig sein, weil wir diese Stunde herannahen sehen. Nun, heute Abend werden wir für die Kranken beten. Wir haben die Gebetskarten ausgeteilt. Ich glaube, Billy, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Hat er Gebetskarten ausgeteilt? Ja, das ist gut. In Ordnung. Gestern Abend haben wir alles für den heutigen Abend für einen Gebetsgottesdienst aufgebaut. Ich habe mir gedacht, dass wir danach vielleicht ein oder zwei Abende nur für das Predigen verwenden können. Wir werden abwarten, wie viele noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Denn seht ihr, das ist die Hauptsache. Wenn ihr geheilt seid, Gott wird euch gewiss heilen. Denn er hat es bereits getan. Du musst es einfach nur glauben. Aber wenn du geheilt bist, dann wirst du vielleicht dennoch wieder krank werden, wenn du lange genug lebst. Aber wenn du errettet bist, dann ist das anders. Versteht ihr? Und jetzt werden wir diese eine Sache noch sagen, weil manchmal Fremde hereinkommen und sich vielleicht in der Versammlung befinden und vielleicht noch nie einen Heilungsgottesdienst erlebt haben. Sehr oft versuchen sie, dir diese Aussage anzuhängen, ein göttlicher Heiler zu sein. Aber es gibt keinen, es gibt nur einen einzigen göttlichen Heiler und das ist Gott. Offen gesagt gibt es nur einen einzigen Heiler und das ist Gott. Nun, die Ärzte nehmen nicht in Anspruch, Heiler zu sein. Sie sind keine Heiler. Sie nehmen so etwas nicht in Anspruch. Wie wäre es, wenn ich hinausgehe und hier draußen meinen Arm breche und ich würde hineingehen und sagen, Doktor, heile ganz schnell meinen Arm, ich muss meine Arbeit noch fertig machen. Er würde antworten, du brauchst eine geistige Heilung. Nun gut, das würde stimmen, seht ihr? Der Arzt kann meinen Arm richten, aber Gott vollbringt die Heilung. Wenn ich mir in die Hand schneide und ich sagen würde, Doktor, ich habe mir in die Hand geschnitten, heile sie ganz schnell für mich, dann kann er dieses nicht tun. Die einzige Sache, die er tun kann, ist, die Wunde zu reinigen und wenn sie ganz weit offen ist, dann kann er sie zunähen. Aber Gott muss sie heilen. Seht ihr, die Natur muss Zellen bilden, Leben. Das Leben muss das zusammenbringen. Der Leib muss Kalzium produzieren und so weiter. Und er enthält das Leben. Das Kalzium würde nicht heilen. Es ist das Leben. Seht ihr, es gibt keine Medizin, die heilt. Die Medizin kann es nur sauber halten, während Gott heilt. Versteht ihr? Es gibt keine Medizin, die heilt. Wenn ich mir in meine Hand schneide und hier tot umfalle und ihr mich zum Arzt bringen würdet und dann sagt, würden Sie diesen Mann bitte heilen? Dann würde er antworten, wie, er ist tot. In Ordnung. Dann würdet ihr sagen, nähen Sie es doch zu. Sie haben doch eine Medizin, welche diese Hand heilt, oder etwa nicht? Nein, so etwas haben wir nicht. Wenn Sie mich dann zunähen und mir eine Einbalsamierungsflüssigkeit geben, die mich 100 Jahre lang natürlich aussehen lässt, und mir jeden Tag eine Spritze Penicillin geben und alle möglichen Salben an diese Stelle tun, dann würde es dennoch nicht heilen. Warum? Weil dieses Leben dort hinausgegangen ist. Nun gut, wer ist dann der Heiler? Die Medizin oder das Leben? Jetzt sagt mir, was das Leben ist, und ich werde euch sagen, wer Gott ist. Seht ihr? Gott ist das Leben. Seht ihr? Gestern Abend sagten wir, wir besitzen so viel von der Mechanik und keine Dynamik. Nun, mein Leben ist die Mechanik, aber mein Leib wird ohne die Dynamik, den Geist, nicht funktionieren. Versteht ihr? Der Geist steuert meinen Körper, bringt ihn unter Kontrolle. Es ist so wie bei einem Auto, das kein Benzin oder keine Zündung hat. Egal wie gut die Mechanik gepflegt wurde, die Zylinder, die Kontakte, die Zündkerzen und was sonst noch, muss es auch noch den Strom dazu geben. Ihr müsst das alles zusammenbringen. Genauso ist es bei Gott. Ein Gläubiger muss mit Gott zusammenkommen, um den Kontakt herzustellen, und dann wird auch etwas passieren. Deshalb verhält es sich mit der göttlichen Heilung genauso wie mit der Errettung. Kein Mensch, welcher das Evangelium der Errettung für deine Seele predigt, würde gern ein göttlicher Erretter genannt werden, denn er würde genauso sehr ein göttlicher Erretter sein, wie jeder andere Mann, der göttliche Heilung predigt, ein göttlicher Heiler sein würde. Denn der Mann kann nicht behaupten, dass er eine Person erretten könnte, weil Jesus dieses bereits getan hat. Versteht ihr? In Ordnung. Aber durch sein Predigen weist er sie auf Christus hin, welcher der Erretter ist. Göttliche Heilung weist sie nur auf das beendete Werk auf Golgatha hin. Denn er wurde für unsere Übertretungen verwundet und durch seine Striemen sind wir geheilt. Seht ihr? Versteht ihr? Göttliche Heilung ist nicht etwas, das irgendein Mensch besitzt und das er dir geben kann. Es geschieht durch deinen Glauben in ein beendetes Werk. Wenn Jesus heute Abend mit diesem Anzug an, den er mir geschenkt hat, hier stehen würde, dann könnte er dich nicht heilen. Du erkennst vielleicht, dass es Jesus ist, aber er könnte dich nicht heilen, weil er es bereits getan hat. Siehst du, du müsstest es glauben. Er würde dann sagen, mein Kind, weißt du nicht, dass du durch meine Striemen geheilt wurdest? Seht ihr, er hat es bereits getan. Es ist ein vollendetes Werk. Es liegt in der Vergangenheit. Wir glauben es jetzt einfach nur. Und was mich betrifft, würde mir das Wort dafür ausreichen. Wenn du jemanden etwas erzählt hast und sie es nicht glauben wollten, nun gut, dann wäre es damit abgehakt. Lass sie weitergehen und es nicht glauben. Aber bei Gott war das nicht so. Es ist genauso wie bei einem kurzen Lied, welches ich früher von einem Prediger und seiner Frau gehört habe. Nicht so, wie Sterbliche einander vergeben. Jesus vergibt und vergisst, seht ihr? Wir können es nicht vergessen, aber er kann es. Er ist Gott. Er kann es vergessen. Es hat nie existiert. Es wurde in das Meer der Vergessenheit geworfen und es wird sich nicht mehr daran erinnert. Er ist Gott. Er kann es vollkommen aus seinem Gedächtnis streichen. Wir können dieses nicht tun, aber er kann es. Es geht darum, dass du ihm jetzt glaubst, dass er dieses für dich getan hat, dass er dich geheilt hat, als er für deine Übertretungen verwundet wurde und dass du durch seine Striemen geheilt wurdest. Vergangenheit. Die einzige Sache, die du tun musst, ist, es zu glauben. Nun, das Wort lehrt es so. Niemand kann behaupten, dass das Wort es nicht lehrt. Es lehrt es uns so, und wir sehen so viele Beweise von Menschen dafür, die überall geheilt werden. Dort sehen wir die göttliche Heilung. Nun, wenn du oder ich es wären, wenn wir unser Wort dafür einsetzen und es für so souverän halten wie von Gott, nun gut, wenn die Menschen es dann nicht glauben wollen, dann müssten sie es nicht tun, aber immerhin sind sie es, die krank sind. Aber bei Gott ist das nicht so. Er hat in die Gemeinde gesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten und all dieses für die Vollkommenheit des Leibes. In diesem Leib, in jedem lokalen Leib, schenkte er 9 geistliche Gaben. Es gibt verschiedene Gaben. Weisheit, Erkenntnis, das Sprechen in Zungen, Gaben der Heilung, die Auslegung der Zungen und so weiter. Es sind 9 geistliche Gaben und das alles, um seine Liebe für die Gemeinde zu zeigen. Seht ihr? Er möchte, dass ihr in der Ordnung bleibt. Der große Heilige Geist selbst ist der Erzieher der Gemeinde. Es ist so schade, dass wir einen Bischof anstelle des Heiligen Geistes gesetzt haben, um unser Erzieher zu sein. Der Heilige Geist ist der Erzieher, den Gott der Gemeinde geschenkt hat, um die Gemeinde zu erziehen, um sie in die Ehrfurcht vor Gott zu bringen. Der Heilige Geist hat diese Gaben freiwillig in die Gemeinde gegeben und sie wirken vollkommen. Werdet nur nicht zu aufgeregt und versucht nicht einfach nur das zu nehmen, was ihr euch selbst ausdenkt. Da sehen wir, wo die Menschen die Fehler machen. Ich sehe, dass es Menschen gibt, die durch den Heiligen Geist beeinflusst und begeistert werden. Natürlich ist das wunderbar, er wird dadurch angespornt. Aber dann kommt jemand zu dir und fragt, sagt der Herr dieses oder jenes? Siehst du, du musst ihnen gar keine Antwort geben. Sage nichts, es sei denn, dass Gott es sagt. Und dann hast du das, so spricht der Herr. Dann gibt es nichts, was dieses vom Geschehen abhalten kann. Es muss dann einfach geschehen. Ich fordere heute Abend jedermann heraus, ihr habt den Heiligen Geist noch nie in den Versammlungen anders reden hören, als nur mit dem, so spricht der Herr. Und dass es genauso in der Weise geschehen ist. In Millionen von Fällen ist es exakt so geschehen. Seht ihr, es muss absolut richtig sein. Wenn der Heilige Geist heute Abend zu mir kommen und durch eine Vision sagen würde, ich möchte, dass du morgen auf den Präsidentenfriedhof gehst, ich werde George Washington auferwecken, dann würde ich die ganze Welt einladen zu kommen und es mit anzuschauen. Es muss dann geschehen, weil der Heilige Geist es so gesagt hat. Das macht es dann zur Wahrheit. Aber solange er es noch nicht gesagt hat, wartet man einfach, versteht ihr? Du weißt, dass du errettet bist und du weißt, dass du mit seiner Güte gefüllt bist. Und du weißt auch wie, wenn er in dir ist. Er wird sein Leben durch dich ausleben. Sei deshalb einfach zufrieden. Die einzige Sache, um die es geht, ist, dass er es ganz gewiss tun wird. Er weiß, wo du stehst. Ich denke, wenn wir dieses in Liebe und Gemeinschaft miteinander tun, dass wir dann alle diese Verschiedenheiten, Denominationen und Grenzen vergessen und die große Armee Gottes zum Sieg hin vorwärts marschiert. Ich werde heute Abend eine kleine Stelle aus der Schrift lesen. Viele von euch möchten vielleicht mit mir lesen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Wir möchten im Matthäusevangelium das 12. Kapitel aufschlagen, wenn ihr es mit mir mitlesen möchtet, während ich es lese. Im 38. Vers aus dem 12. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und jetzt möchte ich das Thema bekannt geben, über das ich sprechen werde. Das Zeichen dieser Zeit. Dieses ist ein kurzer, bekannter Text. Ich spreche nur darüber, weil ich darüber gebetet habe. Ich mag nicht gerne vom heftigen Predigen wegkommen und dann wieder auf diese Linie zurückkommen. Denn jeder weiß, dass die Gaben des Heiligen Geistes in einem bestimmten Kanal wirken. Es gibt die Gaben der Heilung durch denselben Geist und die Gaben der Zungen durch denselben Geist. Es ist nur ein anderer Kanal und ihr bewegt euch von dem einen zu dem anderen. Lasst uns jetzt lesen. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen des Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören, und siehe, mehr als Salomon ist hier. Wir sehen hier, dass unser Herr in der Schriftstelle, die wir gerade gelesen haben, direkt auf die Richtung einging, was die Juden glaubten. Die Juden glaubten an Zeichen. Und sie waren zu Jesus gekommen, diese Theologen, und diskutierten mit ihm, und dass sie gerne ein Zeichen von ihm sehen wollten. Seht ihr jetzt, wie blind sie gewesen sind? Er hatte bereits sein Zeichen gezeigt, was er war und dass er der Messias war. Da waren wir gestern Abend stehen geblieben. Wie viele waren gestern Abend hier? Lasst uns das sehen. Das ist schön. In Ordnung. Gestern Abend waren wir dort stehen geblieben und haben der Versammlung bewiesen, dass dieses das Zeichen des Messias war, welches er zeigen wollte, dass er der Prophet war, von dem Moses gesprochen hatte, dass dieser aufstehen würde. Und alle, die diesen Propheten nicht glaubten, würden aus dem Volke ausgerottet werden. Der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten erwecken, wie mich. Und als er kam und das Zeichen des Propheten tat, nun gut, da wollten viele von ihnen behaupten, dass er Beelzebub oder irgendein böser Geist wäre. Er sagte zu ihnen: Nun, dieses wird euch vergeben werden. Aber wenn der Heilige Geist gekommen ist und ihr dagegen sprecht und er dasselbe tut, dann wird es euch natürlich nie vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Wir wollen uns diesen Sachen nicht so leichtfertig zuwenden. Wir müssen aufrichtig dahin kommen und es erkennen. Jesus machte diese Bemerkung, dass wenn der Heilige Geist gekommen ist und dasselbe Werk tut, welches er tat, dass ein Wort dagegen gesprochen niemals in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt vergeben wird. Denkt jetzt daran, dass der Heilige Geist nicht vor Pfingsten gegeben wurde. Und den Juden war es bereits durch die Person von Jesus bezeugt worden. Und den Samaritern war es bereits durch die Person von Jesus bezeugt worden. Deshalb konnte ein gerechter Gott kein gerechtes Volk verdammen. Da muss es erst ein ungerechtes Volk geben, damit Gott es verdammen kann. Nun gut, da musste dieser Heilige Geist in den letzten Tagen auf die Gemeinde zurückkehren und dieselben Zeichen zeigen, wie er sie damals tat, weil Gott niemals seinen Weg ändert. Gott tut niemals eine Sache auf diese Weise und dann etwas anderes auf eine andere Weise. Seht doch, seine erste Entscheidung ist vollkommen, weil er Gott ist. Versteht ihr? Sein Wort kann nicht verändert werden. Er hat in diesen 6000 Jahren der Menschheitsgeschichte nicht mehr dazugelernt. Er hat nie mehr dazugelernt als das, was er vorher besaß, weil er von Anfang an unendlich ist. Versteht ihr? Er ändert sein Wort niemals. Er beschloss, den Menschen durch das vergossene Blut eines Unschuldigen zu erretten. Wir haben versucht, sie zu erziehen. Wir haben versucht, sie in Denominationen zu stecken. Wir haben alles auf der Welt ausprobiert, auch das gesellschaftliche Leben, aber jede Kleinigkeit hat versagt und es wird weiterhin versagen, bis wir wieder unter das Blut zurückkommen. Das ist der einzige Ort, an dem es Gemeinschaft gibt. Gott ändert sich nie. Wenn Gott irgendetwas sagt, dann muss das für immer so sein. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und Gott diesen Menschen auf der Grundlage seines Glaubens geheilt hat, da muss er mit dem nächsten Menschen auf dieselbe Weise handeln, denn sonst hätte er verkehrt gehandelt, als er den ersten Menschen geheilt hat. wenn er einen Menschen unter dem Blut und nur dadurch gerettet hat und dann jemand hereinkommen lässt aufgrund von Erziehung oder weil er irgendein Theologe oder so etwas ist und ohne dass das vergossene Blut an ihm angewendet wird, dann handelte er falsch, als er bei dem ersten Menschen Blut gefordert hat. Seht ihr, deshalb muss er immer dasselbe bleiben. Seine Absicht ist immer dieselbe gewesen. Seine Handlungen sind immer dieselben gewesen. Gott hat sich zu keiner Zeit mit irgendeiner Organisation beschäftigt. Sucht in der Geschichte danach. Er handelt immer mit einem Einzelnen und nie mit einer Gruppe, mit einem Einzelnen. Wir sehen es in der Geschichte. Immer wenn ein großer Mann auftritt und der Herr ihn auf den Schauplatz geschickt hat und wenn diese gestorben sind, dann haben sie danach eine Organisation gegründet. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der Menschen sich organisiert haben und diese Organisation nicht gestorben wäre. Sie sind nie wieder zu den geistlichen Bereichen vorgedrungen, wie es einmal gewesen war. Ich bin gerade nach 10 Jahren damit fertig geworden, die Geschichte der Bibel zu erforschen. Es gibt keine Stelle, in der sie jemals wieder dahin zurückgekommen wären. Gott handelt heute. Was er morgen tut, das ist seine Sache. Und er handelt immer mit uns als Einzelne, weil Gruppen von Menschen zu viele Ideen haben. Selbst wenn ihr die Apostel anschaut, nachdem sie versucht hatten, einen zu wählen, weil Judas gefallen war. Sie warfen Lose und es fiel auf Matthias. Das war das Beste, was sie mit den Schlüsseln für das Königreich anstellen konnten. Es gibt nicht eine Schriftstelle, in welcher er irgendetwas getan hätte. Denn Gott erwählte Saulus, einen übellaunigen kleinen Burschen. Eines Tages musste er ihn auf den Rücken werfen, damit er mal eine Weile nach oben schaut. Und er sagte, ich werde ihm zeigen, was für große Leiden er für mich durchmachen muss. Seht ihr? Seht ihr, die Gemeinde wählte Matthias, aber Gott wählte Paulus. Seht ihr, das ist der Unterschied. Gott trifft immer seine eigene Wahl, seine eigene Erwählung. Gott trifft die Erwählung durch sein Vorherwissen. Jetzt sehen wir, dass Gott sich schon immer durch Zeichen und Wunder mit den Menschen beschäftigt hat. Er hat auch Zeichen für die letzten Tage verheißen. Gott kann sein Vorgehen nicht ändern. Er spricht immer durch seine Propheten zu den Menschen. Durch alle Zeitalter hindurch hat es viele verschiedene Zeiten gegeben, aber Gott hat immer irgendwo einen Propheten gehabt, mit dem er reden konnte. Jeder, zu dem das Wort des Herrn gekommen ist. Seht ihr? Es geschah nur so, dass es auf diesen Propheten kam. Versteht ihr? Sie sind dann immer hingegangen und haben herausgefunden, wo dieser Prophet sich aufhielt. Ein Seher bedeutet entweder vorherzusagen oder etwas bekannt zu geben. Er ist ein Seher, der Sachen sieht, die geschehen werden. Er sagt es den Menschen im Voraus. Und die Bibel sagt, wenn es nicht geschieht, dann sollt ihr nicht auf ihn hören. Es muss jedes Mal stimmen. Seht ihr, Gott kann sich nicht irren. Wenn es nicht eintrifft, dann sagte er, dass er nicht mit dieser Person ist. Aufgrund dessen erkannten die Menschen, dass das Wort des Herrn mit diesem Seher war, den er hatte, die Seher des Alten Testaments. Der Heilige Geist verändert diesen Ablauf nicht. Jesus sagte, wenn er, der Heilige Geist, auf euch gekommen ist, dann wird er euch diese Sachen zeigen, die ich euch gelehrt habe, die ich euch gesagt habe, und er wird euch die zukünftigen Dinge zeigen. Seht ihr, er verändert niemals sein System. Es ist immer dasselbe und deshalb können wir ihm vertrauen. Aber ihr seht, dass wir uns selbst durch unser menschliches Wesen in verschiedene Dinge verstricken. Gruppen von Menschen kommen zusammen und wählen dieses und jenes. Da sehen wir, was uns vom Weg abbringt und weshalb man sagt, nun gut, dieses war für eine andere Zeit. Nein, er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Das ganze Wort ist inspiriert, alles davon. Jesus kam genau in dem Zeichen, welches ihm folgen sollte, so wie Moses prophezeite, dass der Messias ein gesalbter Prophet sein würde, den der Herr erwecken würde. Er hatte ganz klar gezeigt, dass er dieser Prophet war. Und jetzt kamen diese Pharisäer zu ihm und sagten, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir. An einer Stelle sagte er, wenn ihr es lesen wollt, es steht im Matthäusevangelium, dem 16. Kapitel und im 3. Vers, Vers 1 bis 3. Sie baten ihn um ein Zeichen. Und er antwortete, ihr blinden Pharisäer, Heuchler, ihr geht hinaus und seht die Sonne untergehen und dann sagt ihr, morgen wird es einen klaren Himmel geben und wenn es ein wenig rot und trübe ist, dann sagt ihr, es wird stürmisch werden. Ihr Heuchler, ihr könnt das Angesicht des Himmels beurteilen, aber das Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Sie hätten es besser wissen sollen. Dieser Heilige Geist, der jetzt in den letzten Tagen kommt, muss ganz genau das Leben von Christus in der Gemeinde sein. Und wenn die Welt darüber lacht oder ein Wort dagegen spricht, dann wird sie durch die Autorität des Wortes Gottes vernichtet. So seht ihr, was die Welt getan hat. Deshalb wird Gott das Gericht aus dem Himmel herabschicken. Es steht jetzt ganz genau vor der Tür. Unser Land, unsere Städte, unsere Welt sind reif für das Gericht. Ich bin mir sicher, dass es später ist, als wir denken. Er sagte, dass er es um der Auserwählten willen verkürzen muss, weil sonst kein Fleisch errettet werden würde. Denkt doch nur darüber nach, wie es Tag für Tag und Jahr für Jahr schlimmer wird. Schaut euch die Heiligkeitspilger an und die Pfingstler, wie die Verdorbenheit in die Gemeinden hineingekommen ist, wie sie streiten und sich benehmen. Schaut euch unsere Frauen an. Früher war es verkehrt für sie, ihre Haare zu schneiden. Die Bibel sagt, dass es verkehrt ist, aber sie tun es trotzdem. Die Bibel sagt ihnen, dass sie es nicht tun sollen. Und über das Tragen dieser Kleidung, die so aussieht wie Männerkleidung, davon sagt die Bibel, dass es ein Gräuel vor Gott ist. Ihr sagt, oh, das sind die Methodisten, das sind die Pfingstler. Sie alle sind so. Wie kommt das? Ihr liebt eure Fernsehprogramme mehr, als ihr euch darum kümmert, in der Bibel zu lesen. Seht ihr, ihr nehmt euch diese Leute zum Beispiel anstelle des Wortes Gottes. Versteht ihr? Nun, dann muss das Gericht kommen und es wird fortwährend schlimmer und schlimmer. Jesus sagte ihnen, dass es ein Zeichen geben würde. Er sprach von den Zeichen der letzten Zeit. Gestern Abend sagte er uns, wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein bei dem Kommen des Menschensohnes. Der Geist Gottes würde am letzten Tag im menschlichen Fleisch offenbart werden. Er würde in der Lage sein, die Gedanken zu erkennen, die in der Gesinnung des Herzens sind. Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes dieses tut. Hebräer Kapitel 4. Das Wort Gottes ist stärker, kraftvoller und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, durchdringend bis auf das Knochenmark und ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Aus dem Grund war Jesus das Wort. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aus dem Grund konnte er sie anschauen und ihre Gedanken erkennen. Aus dem Grund konnte er der Frau am Brunnen dieses sagen, du hast 5 Ehemänner gehabt. Aus dem Grund konnte er zu Philippus sagen, als er Nathanael herbrachte, er sagte zu Nathanael, siehe, ein wahrer Israelit, in welchem kein Falsch ist. Er fragte, Rabbi, woher kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Oh, an so vielen Stellen der Schrift wies er sich selbst als ein Unterscheider der Gedanken aus. Das war nicht für die Heiden bestimmt. Nicht einmal hat er sich selbst auf diese Weise für die Heiden so ausgewiesen. Durchforscht die Schriften. Nicht einmal. Das gilt für heute, versteht ihr? Die Heiden hatten 2000 Jahre des Studiums und der Theologie. Er hat sich für seinen Namen ein Volk aus den Heiden genommen und jetzt ist die Zeit dafür gekommen, dass dieses getan werden muss, bevor alles verbrannt wird, wie es in Sodom geschehen ist. Hier befand sich Jesus mit seinem ausgewiesenen, bestätigten Zeichen, ein schriftgemäßes Zeichen für die Leute. Dennoch sagten diese Juden, ich möchte gerne sehen, wie du ein Zeichen vollbringst. Habt ihr jemals Leute gesehen, die Ungläubige sind und Folgendes zu euch sagen? Wenn das wahr ist, ich kenne so und so viele auf der Straße, wenn er doch diese heilen würde. Seht ihr, das ist, ihr könnt sehen, dass es Satan ist, dieselbe Sache. Ihr wisst, dass sie sagten, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige von dem Kreuz herab. Sie wickelten einen Lumpen um seinen Kopf und sagten, dieser Bursche behauptet, ein Prophet zu sein. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und er hatte einen Lumpen vor seinem Gesicht. Sie sagten zu ihm, jetzt prophezeie uns, wer dich geschlagen hat. Sie gaben den Stock von einem zum anderen weiter und sagten, wir werden dir glauben. Aber ihr seht, dass Gott für niemanden den Clown spielt. Jesus sagte, ich tue nur, was der Vater mir zeigt. Seht ihr? Das stimmt. Das ist ein echter Diener Gottes. Er ist seinem Meister immer gehorsam, seht ihr? Nicht um etwas vorzuweisen oder etwas, um jemanden zu begeistern, sondern ehrlich und echt zu sein für den, der ihn gesandt hat. Das ist ein echter Diener von Christus. So wie Eliezer, der von Abraham kam, um die Braut für Isaak zu finden, die wunderschöne Rebekka. Er war gehorsam, der vorbildliche Diener. Er war nur allein mit der Angelegenheit seines Herrn beschäftigt. Was für ein Schattenbild auf den Heiligen Geist von heute. Er ist dieselbe Sache. In der Abendzeit, in welcher die Lichter ausgehen, sucht er seine Braut. Sie wollten ein Zeichen sehen. Obwohl er bereits durch und durch mit einem schriftgemäßen Zeichen ausgewiesen war, wollten sie dennoch nicht das biblische Zeichen glauben. Sie wollten, dass er den Clown spielt. Seht ihr das nicht? Das ist dieselbe Art von Geist, der sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befehle diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann wirf dich selbst von hier herab, weil es geschrieben steht, dass er seinen Engeln befohlen hat, über dir zu wachen, auf dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Sie werden dich auffangen. Aber er stieß seinen Fuß nicht an einem Stein, seht ihr? Gewiss. Er sagte dort außerdem noch, wenn ihr darauf achtet, als er dieses auf das Kreuz bezog und so weiter, dass dieser Geist in den Pharisäern war, die sprachen, wir möchten gerne ein Zeichen sehen. Er sagte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Beachtet das. Und er, Gott, hat in allen Zeitaltern Zeichen für sein Volk gehabt. Bevor Gott irgendetwas tut, schickt Gott ein Zeichen. Er schickt immer zuerst ein Zeichen. Er verhieß, dass er dieselbe Sache tun würde, weil er sich nicht ändern kann. Wir sehen also, dass die Endzeit naht und sehen die Zeichen der Endzeit, sogar das letzte Zeichen, welches verheißen war, bevor Sodom verbrannte. Wir haben Freude gehabt. Wir haben gesehen, wie die Sterne im Himmel erschüttert wurden. Wir haben Kriege gehabt und Kriegsgerüchte. Wir hatten Erdbeben an verschiedenen Orten und alle diese Dinge. Und die Gaben des Geistes sind zur Gemeinde zurückgekehrt. Wir haben alle diese verschiedenen Wahrnehmungen gehabt, große Heilungsgottesdienste und Dinge, die sich zeigten. Das alles sind Zeichen. Aber das letzte Zeichen war, gerade bevor die Heiden verbrannt wurden, dass Gott im menschlichen Fleisch sichtbar wurde. Richtig. Jesus sagte, dass dieses bei seiner Wiederkunft wieder da sein wird. Wir sollten jetzt vorsichtig sein und wirklich mit Gott in Ordnung kommen. Seid jetzt sicher, dass ihr richtig steht. Ihr wisst, dass die Juden sich immer auf ihre Zeichen verlassen haben und nicht auf Theologie oder Vorträge. Sie mussten sich auf ein Zeichen verlassen, weil der echte Gläubige immer glaubt, dass Gott ein Gott der Kraft ist. Und wo Gott ist, dort müssen Zeichen geschehen. Ihr seht, dass es genauso ist wie das Bearbeiten von einem Stück heißen Stahl auf einem Amboss. Da müssen die Funken fliegen. Es wirkt sich aus. Überall, wo Gott ist, gibt es auch Zeichen und Wunder. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In dem Predigtdienst auf der ganzen Welt werden diese Zeichen denen folgen, die da glauben. Es werden immer Zeichen da sein. Gott gibt immer Zeichen, so wie er es im Anfang tat. Er gibt sie jeder Generation bis zum Ende. Er tat es zur Zeit von Noah. Noah war ein Zeichen für jene Generation. In den Augen der Welt war er ein Fanatiker. Nun, für die Wissenschaftler mit ihrem wissenschaftlichen Verständnis war seine Botschaft nichts anderes als Spinnerei. Er behauptete, Wasser wird aus dem Himmel herabkommen und die Erde überfluten. Sie mögen in der Lage gewesen sein, etwas zum Mond zu schießen oder es mit ihrem Radar oder was immer es gewesen ist, zu untersuchen. Sie sagten, es gibt dort oben kein Wasser. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass es dort kein Wasser gibt. Das haben die Wissenschaftler vielleicht gesagt. Aber Noah sagte, Gott ist dazu fähig. Wenn es dort kein Wasser gibt, dann ist er der Schöpfer und kann dort Wasser hintun. Er weiß, wie man das macht. Aber er war ein Zeichen. Er ging vorwärts und baute eine Arche, obwohl es kein Wasser gab, um darin schwimmen zu können. Aber er baute sie trotzdem. Er war ein Zeichen für diese Menschen. Nun gut, Moses war ein Zeichen in Ägypten, als sie diese gewaltigen Wunder und so weiter sahen. Genauso Salomo und andere. Dann sehen wir hier, dass sie Jesus so bezeichneten. Das Zeichen, welches er ihnen gab, war das echte prophetische Zeichen aus ihrer Schrift. Nun, es gibt viele Zeichen, die keine schriftgemäßen Zeichen sind. Wir müssen schriftgemäße Zeichen haben. Es muss das "So spricht der Herr" sein aus dieser Bibel und dann wissen wir, dass es stimmt. Natürlich gibt es viele Sachen, die damit einhergehen. Gott kann alles tun, was er möchte. Er ist Gott. Aber ich weiß, dass er sein Wort hält, und deshalb will ich es aus seinem Wort sehen, und dann weiß ich, dass es wahr ist, weil es das Wort ist. Wir stellen fest, dass Jesus in jener Zeit sein schriftgemäßes Zeichen zeigte. Dennoch bezeichneten sie dieses schriftgemäße Zeichen, weil sie nicht glauben wollten, dass es ein schriftgemäßes Zeichen ist, mussten sie eine Antwort für die Menschen finden. Deshalb behaupteten sie, er ist nur in seinen Gedanken. Er ist von einem Teufel besessen. Sie nannten ihn Beelzebub. So wurde er genannt. Er tadelte sie dafür. Wie wird es erst sein, wenn er wiederkommt? Achtet darauf, dass er sich auf Jona bezog. Wie es war in den Tagen von Jona, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Nun, viele Leute verurteilen Jona. Ich verurteile Jona nicht. Wisst ihr, sie behaupten, nun, er ist ein Jona. Im Englischen, er ist ein Unglücksbringer. Ihr habt diesen Ausdruck schon gehört, aber das dürft ihr Christen nicht tun. Ihr solltet die Diener Gottes nicht verurteilen. Jona war ein Prophet. Er war nicht außerhalb von dem Willen Gottes. Er machte es genau richtig. Er musste das als ein Zeichen tun. Alles, was geschieht, geschieht nicht zufällig, sondern als ein Zeichen. Einmal musste ein Prophet eine Prostituierte heiraten und Kinder mit ihr haben. Einer musste 340 Tage auf der einen Seite liegen und sich dann auf die andere Seite drehen. Einer musste seine Kleider ausziehen. Und alles geschah, um Zeichen zu setzen. Jona musste es als ein Zeichen tun. Denkt daran, dass Abraham gegen seinen eigenen Willen Hagar heiraten musste. Als Sarah ihm die Magd gab, lehnte er es ab. Aber Gott erschien ihm und sagte, höre auf Sarah, denn die Freie wird nicht mit der Magd erben. Sie musste das Kind bekommen, um ausgestoßen zu werden. Was war das? Ein Zeichen. All dieses sind Zeichen. Gott tut Dinge als Zeichen. Jona war ein Zeichen. Wenn ihr das jetzt beachtet, dass Jesus sich darauf bezogen hat, ein schwaches, böses und ehebrecherisches Geschlecht trachtet nach Zeichen und sie werden sie bekommen. Denn so wie der Prophet Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Wales war, so muss der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde bleiben. Für was war dann Jona ein Zeichen? Er war ein Zeichen für die Auferstehung, in Ordnung. Nun, wenn es jemals ein verdrehtes Geschlecht gegeben hat, dann jetzt in der Zeit, in welcher wir leben. Wir wissen das. Er ist verdreht, geistig, körperlich, geschlechtlich und in allem. Er ist verdreht. Er ist ein böses Geschlecht, Ungläubige. Ich denke, es ist schlimmer, als wir das jemals hatten. Sie sind das religiöse Schattenbild der Ungläubigen und das sind die, mit denen man kaum zurechtkommt. Ich bin ein Missionar. Ich bin auf Missionsfeldern gewesen und habe gesehen, wie sie die Heiden hergebracht haben, die nicht einmal die rechte von der linken Hand unterscheiden konnten. Sie hätten es nicht unterscheiden können. Nun gut, er kommt in dieser Verfassung. Er hat noch nie von Gott gehört. Jetzt möchte er etwas sehen. Sobald du ihm beweisen kannst, was die Wahrheit ist, wird er es annehmen. Aber der gebildete Heide, es ist ein schreckliches Wort, das man verwendet, aber ist die Wahrheit. Seht ihr, der gebildete Heide möchte sich seine eigene Meinung darüber bilden, denn er weiß ja so viel darüber. Er kann sich nicht selber demütigen und nur glauben und das Wort Gottes anschauen. In der Weise waren auch die Pharisäer in jener Zeit. Sie konnten einfach nicht das Wort anschauen. Dort befand es sich, aber sie wollten es nicht erkennen. Und der traurige Teil dabei ist, zu erkennen, dass sie tatsächlich blind waren. Gott tat dieses als ein Zeichen. Dann sehen wir jetzt heutzutage, dass dieses böse Geschlecht, in dem wir leben, das Zeichen sehen wird und es wird das Zeichen der Auferstehung sein. Er hat nicht gesagt, dass dort nur ein einziges sein wird. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht trachtet nach einem Zeichen und sie werden das Zeichen des Jona, der Auferstehung, sehen. Und das in dieser bösen, ehebrecherischen, verdrehten Generation, in welcher wir weltweit leben. Denkt nicht, dass ihr dieses alles nur in New York erlebt. Nicht alle davon leben bei euch. Sie befinden sich auf der ganzen Welt. Denkt nicht, dass Amerika das einzige Land ist, in welchem sie alle sind. Sie befinden sich auf der ganzen Welt. Richtig. Ein ehebrecherisches Geschlecht. Seht ihr, sie sind diejenigen, welche das Zeichen der Auferstehung empfangen. In den Zeiten, in denen wir Buddhisten, Schiiten, Jains und alle möglichen Religionen haben, tausende von diesen Ideen um die ganze Welt herum, kann euch jeder einzelne davon zu dem Grab ihres Gründers bringen. Aber die Christenheit besitzt ein leeres Grab, versteht ihr? Das ist noch nicht alles, denn man kann diesen Leuten nicht sagen, er lebt in meinem Herzen. Sie werden dich direkt auf sein Wort hinweisen. Das werden sie gewiss tun. Sie werden dich direkt auf sein Wort hinweisen. Ja, du kannst dem Heiden keine Psychologie bringen, weil sein Gott auch in seinem Herzen lebt. Ich habe die Mohammedaner auf den Straßen liegen sehen. Sie riefen Allah, Allah, bis sie so in Ekstase kamen, dass sie einen Knochensplitter nahmen und ihn durch ihre Finger stießen und nichts davon spürten. In Zürich, in der Schweiz, sah ich einen Mann, der ein Schwert nahm und es direkt in seine Lungen stieß und es ganz hindurch stieß. Er ließ einen Arzt auf die Plattform kommen, der dort Wasser hineinlaufen ließ, wo das Schwert eingedrungen war, und es kam am anderen Ende wieder heraus. Er zog es wieder heraus und es blutete nicht einmal, seht ihr? Sie nehmen eine Lanze und stecken sie durch ihr Kinn bis in ihre Nase hinauf. Nun, es ist besser, dass du weißt, wovon du redest, wenn du mit so einem Menschen über Gott sprichst. Du solltest ganz genau wissen, was du sagst. Nur Psychologie wird nicht wirken. Er wird dich ganz schnell eines Besseren belehren. Du musst wissen, wovon du sprichst. Aber erinnert euch daran, dass der Gott, der mit Elia auf dem Berg Karmel gewesen ist, auch heute noch derselbe Gott ist. Ich habe ihn vor buchstäblich Hunderttausenden von Menschen wirken sehen. Zauberer stehen zu Dutzenden dort und fordern dich heraus und beobachten, was der Heilige Geist tut, seht ihr? Ihr habt die Bücher gelesen und wisst es. Es gibt unterschriebene Aussagen über das, was Gott tut. Er ist immer noch Gott. Er ist seinem Wort gegenüber verpflichtet. Nun, er ist nicht deinen Wünschen gegenüber verpflichtet. Er ist seinem eigenen Wort gegenüber verpflichtet, seht ihr? Jetzt haben wir hier festgestellt, auf welche Weise die Heiden handeln. Gott hat in diesen letzten Tagen verheißen, dass er dieser bösen und ehebrecherischen Generation das Zeichen seiner Auferstehung zeigen würde, dass er nicht tot ist. Er lebt. Er hält jedes Wort ein. Er lebt es direkt durch dich aus. Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, sagte Jesus. Ihr aber werdet mich sehen. Seht ihr, er sprach zu dem Gläubigen, denn ich ist ein persönliches Fürwort, ich werde mit euch sein, sogar in euch, bis zum Ende der Welt, der Vollendung. Und was die Werke betrifft, das steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich getan habe. Dieselben Werke. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Nun, die Gemeinde ist in der Bibel nach dem ersten Gemeindezeitalter von Ephesus durch die verschiedenen Gemeindezeitalter hindurchgegangen. So der Herr will, möchte ich, bevor ich wieder von hier abreise, über ein kurzes Thema sprechen, welches der Countdown genannt wird, je nachdem, wie weit wir kommen und welche Fortschritte wir gemacht haben. Achtet nun auf das Gemeindezeitalter von Ephesus und diese anderen Gemeindezeitalter, bis es schließlich zu dem dunklen Zeitalter von 1000 Jahren in der Finsternis kam. Danach kam Luther, der erste Reformator. Er kam mit der Rechtfertigung hervor. Danach kam Wesley mit der Heiligung und danach die Pfingstler mit der Taufe des Heiligen Geistes. Die Gemeinde wurde fortwährend zu einer Minderheit, aber sie kam zu größeren Kräften. Wenn der Feind wie eine Flut hereinströmt, dann erhebt der Geist Gottes ein Banner dagegen. Und jetzt haben wir das Pfingstzeitalter verlassen. Jetzt kommen wir dahin, wo in der Pyramide... Es geht jetzt nicht um die Pyramidenlehren, sondern ich meine, dass es wie in der Pyramide ist. Wenn der Schlussstein kommt, um sie zu krönen, dann muss er behauen werden. Es muss einen Predigtdienst in der Gemeinde geben, in der echten Gemeinde des lebendigen Gottes, wenn der Schlussstein Christus kommt. Der Predigtdienst von Christus und Christus werden ganz genau zusammenpassen. Dann bringt dieses die Erlösten zurück, um das ganze Haus Gottes zur Herrlichkeit zu bringen, die Methodisten, die Baptisten und die Presbyterianer, die durch die ganzen Zeitalter der Reformatoren hindurch herauskamen und ihr Leben in den Verfolgungen gaben und solche Dinge für Gott erduldeten. Aber dieser Stein kommt. Jawohl, er wird ganz gewiss kommen. Gott wird ihn senden. Er wird mit dem ganzen Gebäude zusammenpassen, seht ihr? Jetzt sehen wir diese Zeichen und erkennen, wie der Predigtdienst von Christus jetzt beginnt, so eng zu werden, dass er in der Fülle des Heiligen Geistes zum vollkommenen Predigtdienst von Christus wird. Unter Luther war es dasselbe Heilige Geist bei der Rechtfertigung. Dann kam die Heiligung unter Wesley, die Botschaften. Danach kam die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das sind drei. Drei, nicht drei Stufen der Gnade, sondern drei Stationen könnte ich es nennen. Es ist in etwa so, wenn ein Baby geboren wird, dann gibt es drei Dinge, aus welchen die Geburt besteht. Die erste Sache bei einer normalen Geburt, ihr Erwachsenen solltet jetzt gut zuhören, die kleinen Kinder werden es nicht begreifen. Aber lasst uns schauen. Die erste Sache bei einer normalen Geburt ist das Wasser, dann das Blut und danach das Leben. Versteht ihr? Das ist dieselbe Sache, aus welcher die neue Geburt besteht. Wasser, Blut und Geist. Die Stoffe, die aus seinem Leib kamen, sind die, aus welchen sein Leib besteht. Seht ihr? Es kam aus seinem Leib und es ist das Material, das benötigt wird, um seine Braut daraus zu schaffen. Adam, seine Braut, wurde aus seinem Leib genommen. Christus hat seine Braut von dem Leib genommen. Als Christus starb, gab es drei Stoffe, die aus seinem Körper kamen. Wasser, Blut und Geist. Die Rechtfertigung durch Glauben, das Wasser. Die Heiligung durch das Blut und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dieser letzte große Schritt muss in der Vollkommenheit geschehen. Der Heilige Geist muss so vollkommen in dieser Gemeinde leben, dass es bewirkt, dass das Haupt und der Leib vereinigt werden. Seht ihr? Versteht ihr? Das ist der Leib. Er ist das Haupt in dem Leib. Wir stellen fest, dass er in diesen letzten Tagen verheißen hat, dass dieses geschehen würde. Wir sahen das. Jetzt zu Jona. Ich habe gesagt, dass viele Leute über Jona gesagt haben, nun gut, dieser Bursche war ein Ungläubiger. Nein, das war er nicht. Er sollte nach Ninive gehen. Das stimmt ganz genau, weil es eine große Stadt war, die mit der Sünde erfüllt war. Es lebten vielleicht 500.000 Menschen darin und diese waren sehr, sehr schlimm. Sie war eine große Handelsstadt. Ich habe gehört, dass ihre Hauptbeschäftigung das Fischen war und so war es auch. Er wurde dorthin geschickt. Aber er bestieg das verkehrte Schiff und reiste nach Tarsis. Viele Menschen versuchten zu behaupten, dass er dieses gar nicht tun wollte. Ich glaube, dass das alles von Gott geplant war. Ich las eine kurze Geschichte. Sie könnte vielleicht dieses Mal dafür sorgen, den Jona bei dem, was ich sagen möchte, zu rechtfertigen. Nun, als Jona das verkehrte Schiff nahm, gerieten sie in Schwierigkeiten. Das war das Erste, was geschah, als er den verkehrten Weg einschlug. Die Winde begannen zu wehen, die Wellen fingen an zu tosen und jeder dachte, dass das Schiff sinken würde. Jona war schnell eingeschlafen und sie riefen, »Stehe auf, o Schläfer, und rufe deinen Gott an.« Und Jona bekannte, dass er verkehrt gehandelt hatte. Er sprach, »Bindet jetzt meine Füße und meine Hände und werft mich über Bord, und dann wird der Sturm sich beruhigen.« Und sie taten dieses. Gott hatte einen großen Fisch vorbereitet. Nun, vor einiger Zeit hörte ich in Louisville, Kentucky, einen Wissenschaftler. Das ist dort, wo ich wohne, gerade gegenüber in Jeffersonville. Sie hatten dort ein Walskelett auf einem Tieflader liegen und dieser Mann hielt einen Vortrag. Dieser Wissenschaftler berichtete davon, wie viele Zähne der Wal besitzt und so weiter. Ich weiß nicht mehr alles. Schlussendlich sagte er, wisst ihr, die Geschichte aus der Bibel ist nicht wahr. Die Bibel, das war einfach zu viel für mich und deshalb ging ich ein wenig näher heran. Ich dachte, ich werde mir anhören, was er jetzt zu sagen hat. Er sagte, es geht um die Geschichte aus der Bibel, wie der Wal den Jona verschluckte. Ich möchte, dass ihr Leute hierher schaut. Wie könnte ein Mensch durch diesen Schlund hindurchkommen, wenn man nicht einmal einen Tennisball durch seinen Schlund hindurchwerfen könnte? Deshalb sagte er, das ist falsch. Ich konnte einfach nicht dort stehen bleiben und zulassen, dass dieser Ungläubige solche Sachen sagt. Ich sagte, entschuldige bitte, mein Herr, hast du jemals die Bibel gelesen? Er antwortete, gewiss. Ich sagte, nun gut, wie kannst du dann so eine Behauptung aufstellen? Gott hat nie gesagt, dass es ein Wal gewesen ist. Gott sagte, dass es ein Fisch war. Er erwiderte, nun gut, das würde auf einen Wal hindeuten. Ich sagte, belassen wir es mal bei einem Wal. Dann war es ein speziell zubereiteter, denn Gott hat einen Fisch für ihn vorbereitet. Dieser eine war ganz besonders. Er konnte einen erschaffen, in den ein ganzer Güterwagen hineinfahren konnte. Er ist Gott, versteht ihr? Deshalb ist dieses wahr. Wir wollen solche Sachen oder Geschichten aus der Bibel nicht glauben. Gott hatte diesen Fisch für Jona vorbereitet. Er war ein besonderer Fisch und so verschluckte er Jona. Und jetzt befand er sich dort unten in dem Bauch des Wals. Seine Hände waren hinter ihm zusammengebunden und seine Füße waren gebunden. Könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand dieser Mann war? Jedenfalls ist es so, dass der Wal, oder ob es nun irgendein anderer Fisch war, durch das Wasser streift, bis er seine Speise findet und dann auf den Grund des Meeres hinabgeht. Beobachtet eure kleinen Goldfische, wenn ihr diese füttert. Er schlägt sich seinen kleinen Bauch voll und geht dann auf den Grund hinab und streckt seine kleinen Flossen aus. Dort ruht er aus, weil er sein Fressen bekommen hat. Nun gut, als dieser Fisch den Propheten entdeckt und ihn verschluckt hatte, muss er danach auf den Grund des Meeres hinabgetaucht sein. Nun, ich weiß nicht, ob er das tat, aber ich behaupte, dass er es vielleicht getan hat. Und dort befand sich jetzt dieser Mann. Nun, es ist zu schade, aber wir sind immer so, dass wir darüber nachdenken und zeigen wollen, oder vielmehr ist es so, dass Satan uns unsere Symptome zeigt. Nun gut, siehst du, du bist überhaupt nicht besser dran wie gestern. Du siehst doch, dass es dir gar nicht besser geht. Schau nicht auf die Symptome. Wenn irgendjemand Symptome vorzuweisen hatte, dann war das Jona, seht ihr? Seht doch, überall, wohin er schaute, sah er nur den Bauch des Wals, versteht ihr? Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Das sind nur Nichtigkeiten. Er hat nie gesagt, jetzt muss ich dieses anschauen. Er sagte, noch einmal werde ich zu deinem heiligen Tempel schauen. Denn er wusste, als Salomo gebetet und diesen Tempel eingeweiht hatte, dass er gesagt hatte, wenn dein Volk irgendwo in Schwierigkeiten gerät und zu diesem heiligen Platz schaut und betet, dann höre du vom Himmel her. Er hatte Vertrauen in das Gebet von Salomo zu einem Mann, einem irdischen Mann wie du und ich, und das, nachdem er sogar nach einer Weile zurückgefallen war, weil Frauen ihn von Gott weggebracht hatten. Aber sein Gebet war vor Gott erhört worden und er konnte trotz dieser Umstände Glauben haben. Wie viel mehr Glauben sollten wir dann haben, wenn wir nicht auf einen Tempel schauen müssen, den Menschen gebaut haben, sondern zum Himmel selbst, wo der Sohn Gottes mit seinem eigenen Blut zur rechten Hand seiner Majestät sitzt und für immer lebt, um Fürsprache zu halten. Und es gibt niemanden von uns, der so ein Symptom hat. Wir sehen andauernd Menschen, die in der Gegenwart Gottes geheilt werden. Wir sollten niemals auf Symptome schauen, denn sie sind Nichtigkeiten. Schau zu Gott, denn das ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Was auch immer stattgefunden hat und wie Gott den Propheten mit Sauerstoff versorgt hat, das weiß ich nicht. Aber gemäß der Bibel lebte er 3 Tage und 3 Nächte lang dort. Ich weiß nicht, wie weit Tarsis entfernt war und wie weit es von Ninive entfernt war und wie weit draußen sie auf dem Meer waren. Aber gemäß der Bibel blieb Jona 3 Tage und 3 Nächte am Leben. Er rief ihn. Man sagt, oh, das ist unmöglich. Wie steht es dann damit, dass Lazarus herausgerufen wurde, nachdem er 4 Tage lang tot war? Seht ihr? Und er wird uns eines Tages rufen, selbst dann, wenn wir 10.000 Jahre tot sind. Das macht keinen Unterschied. Es wird genauso sein. Seht ihr? Er ist Gott. Wir sehen ihn jetzt und hier kommt er nach Ninive herauf. Der Wal kommt direkt durch das Wasser, als ob er für ihn das Taxi spielt. Eine Taxifahrt auf dem Grund des Meeres. Er kommt direkt nach Ninive und es muss etwa Mittag gewesen sein. Nun gut, diese Menschen waren Fischer. Sie waren dort draußen und holten ihre Netze ein und so weiter. Sie waren Fischer von Beruf und sie waren Heiden. Sie beteten Götzen an. Einer ihrer Götter, es war so wie bei den Indianern hier in Amerika. Der Grizzlybär Ursus war ein Gott für sie. Er war für sie ein Gott, der von den heidnischen Indianern angebetet wurde, bevor sie zum Christentum gebracht wurden. Sie hatten einen Gott, der ein Gott der Kraft war. Mir wurde erzählt, dass sie in Ninive den Wal als Meeresgott hatten, weil er der Herrscher über das Meer ist. Er kann fast alles verschlingen. Und etwa zur Mittagszeit kam hier ihr Fischgott aus dem Meer herauf, öffnete einfach sein Maul und der Prophet marschiert direkt auf den Strand hinaus. Es war kein Wunder, dass sie glaubten, versteht ihr? Gewiss glaubten sie, weil der Prophet, der die Botschaft predigte, direkt aus dem Maul ihres Gottes kam. Tut Buße oder diese Stadt wird zerstört werden, seht ihr? Deshalb war er nicht außerhalb von dem Willen Gottes. Er tat einfach nur das, wie es heißt, Gott lässt alles zum Guten wirken für die, welche Gott lieben. Das stimmt und wir wurden gemäß seiner Absicht berufen. Jesus bezog sich auf ihn. Dann betrachten wir noch jemanden, bevor wir wegen der Gebetslinie zum Schluss kommen. Er bezog sich auch auf Salomo. Nun, wenn Gott eine Gabe auf die Erde schickt und die Menschen diese achten, dann ist das immer ein goldenes Zeitalter für diese Menschen. Aber wenn sie es ablehnen, dann ist es immer ein Chaos für diese Menschen. Er tut dieses in jedem Zeitalter. Seht es euch an. Seht doch, wie es war, als sie Jesus ablehnten und als sie seine Propheten ablehnten und so weiter. Auch zur Zeit von Salomo glaubten sie alle. Salomo hatte eine Gabe der Unterscheidung. Gott schenkte sie dem Salomo. Die Menschen glaubten ihr alle einmütig. Die Zeit des jüdischen Volkes wurde damals beinahe als 1000-jähriges Reich bezeichnet. Es war das goldene Zeitalter, das Zeitalter Salomos. Es gab keine Kriege oder so etwas. Er ließ es gedeihen. Sie bauten den Tempel und alle diese großartigen Sachen, die sie in der Zeit des Zeitalters von Salomo taten. Denn er war ein Schattenbild und der Sohn Davids, der fleischliche Sohn von David. Nun, wir sehen in dieser Zeit, als sie den Tempel und alles bauten, dass jedermann diese Gabe achtete, die Gott ihnen geschenkt hatte, und sie machten ihn sogar zu ihrem König. Der Ruhm verbreitete sich überall. Ich kann euch Amerikaner nur sagen, wenn ihr doch nur die Gabe achten würdet, die Gott uns geschickt hat, den Heiligen Geist, dann würden wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen über die russischen Astronauten und die Atombomben und solche Sachen. Nun gut, unsere Sicherheit ist Christus, seht ihr? Er ist unsere Sicherheit. Aber das Problem dabei ist, dass er uns Gaben sendet und wir verlachen sie genauso, wie sie es taten. Aus dem Grund sind wir für das Gericht bestimmt. Wir bekommen es. Es muss uns treffen. Es ist einfach so, dass Gott kein Ansehen der Person berücksichtigt. Wenn Gott diese Welt durchkommen lassen würde, dieses New York, dieses Amerika und diese Welt mit dem durchkommen lassen würde, was sie jetzt getan haben, ohne das Gericht darüber zu bringen, dann wäre er als ein gerechter Gott dazu verpflichtet, Sodom und Gomorra wieder aufzuerwecken und sich dafür zu entschuldigen, dass er sie verbrannt hat. Er hat sie für dieselbe Sache verbrannt, die wir jetzt gerade tun, versteht ihr? Seht ihr das? Deshalb hatte er verheißen, dass es so geschehen würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben jetzt festgestellt, dass in den Tagen von Salomo jeder von Gott geredet hat. O Salomo hat diese gewaltige Kraft der Unterscheidung. Das war eine Gabe, die unterscheiden konnte, und jeder rühmte sie. Dort gab es keine Verwirrung, dass man sagte, oh, nein, nein, sie alle glaubten es. Der Ruhm verbreitete sich in jedem Land, und die Nationen fürchteten sich vor Israel. Aber nicht deshalb, weil sie eine bessere Armee gehabt hätten, sondern weil Gott in ihrer Mitte war. Das ist es, was die Furcht bringt. Gott. Gott war in ihrer Mitte. Oh, wie sollte das bei uns sein, die wir bekennen, eine christliche Nation zu sein? Es ist so schade, dass die Denominationen und Dinge uns so in einen Zustand versetzt haben, dass wir uns heutzutage alle nicht mehr weiterentwickeln und kein Mensch so richtig weiß, was er glauben soll. Und achtet darauf, dass sich der Ruhm von Salomo ganz weit bis nach Saba hinab verbreitete. Die Königin hörte davon. Sie war eine Heidin. Die einzige Möglichkeit, die sie damals hatten, sie besaßen kein Fernsehen und solche Dinge, die wir heute haben, oder die Presse. Die einzige Möglichkeit, die sie hatten, um Botschaften zu verschicken, war von Mund zu Mund. Jedes Mal, wenn eine Karawane hereinkam, ist die kleine Königin zweifellos hinausgegangen und hat gefragt, seid ihr durch Palästina gekommen, als ihr hierher gezogen seid? Ja, verhält es sich so, wie sie es behaupten? Oh, du solltest das sehen. Es gibt nichts Vergleichbares. Diese Menschen haben dort oben eine Erweckung. Es ist eine landesweite Angelegenheit. Oh, sie haben eine wunderbare Erweckung. Ihr Gott hat ihren König gesalbt und er hat eine Gabe der Unterscheidung bekommen. So etwas wie das hast du noch nie gesehen. Es gibt nichts, was diese Weisheit übertreffen könnte. Er kann einem alles erzählen. Es geht über die Weisheit eines Menschen hinaus. Es ist eine Gabe der Unterscheidung von Gott. Sie alle hörten davon. Ihr wisst, dass der Glauben durch das Hören kommt, das Hören des Wortes Gottes. Nicht das Hören, dass wir Methodisten, Baptisten oder Pfingstler sind, sondern das Hören des Wortes Gottes. Seht ihr, der Glauben kommt durch das Hören. Als sie davon hörte, wurde sie hungrig danach. Nun gut, sie entschied sich, nachdem sie dieses alles gehört hatte und bevor sie irgendetwas darüber sagen könnte, dass sie hinreisen und es sich selbst anschauen würde, bevor sie ihre Bemerkungen dazu abgibt. Oh, würde das nicht schön sein, wenn wir das alle so tun würden? Seht ihr, zweifellos hatte sie viele Schriftrollen der Propheten bekommen von dem, was sie geweissagt hatten, die Bibel, um die Natur ihres Gottes, Jehova, kennenlernen zu können. Diese kleine Königin hatte viele Sachen, mit denen sie konfrontiert war, bevor sie dort hinaufziehen konnte. Als erstes war sie eine Heidin und musste deshalb zu ihrem Priester gehen, um die Erlaubnis zu bekommen, weil sie eine Königin und ein Mitglied der Gemeinde war. Deshalb kann ich mir vorstellen, wie sie zu ihrem Priester hinaufgeht und sagt, »Vater, kann ich nach Israel hinaufziehen, um etwas Weisheit zu erlangen von diesem großartigen Mann Salomo, den ihr Gott mit Weisheit ausgestattet hat?« Ich kann ihn sagen hören, »Mein Kind, ich hätte so etwas nie von dir gedacht. Unsere Denomination arbeitet mit dieser Erweckung nicht zusammen. Ihr wisst, wie sich das heutzutage verhält. Natürlich erzähle ich das jetzt so, dass etwas Ernstes lächerlich erscheint. Aber heutzutage würde es derselbe Geist sein, der jetzt so etwas sagt. Seht ihr, derselbe Geist würde es genauso ausdrücken. Du darfst dieses nicht tun, verstehst du? Denn schließlich sind diese Menschen, sie sind Fanatiker. Sie glauben an alle möglichen Zeichen und so weiter. Aber gut, du siehst, dass jeder weiß, dass sie nur eine Gruppe von Fanatikern sind. Dieses Meer, das austrocknete und alle diese Sachen, die sie hatten, davon ist nichts wahr. Schau, es ist nur ein Märchen, das erzählt wurde, oder ein Lied, welches gesungen wurde oder so etwas. Da ist nichts dahinter. Aber wisst ihr, wenn der echte Glauben in ein Herz hineinkommt, dann fangen sie an zu hungern. Sie wollen etwas sehen. Es gibt nicht eine lebende Person, die nicht gerne hinter den Vorhang der Zeit schauen möchte. Wo bin ich hergekommen? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Von allen schönen Büchern, die gelesen wurden, die großen Auswahlen, die getroffen wurden, gibt es nur ein einziges Buch, welches offenbart, wer du bist, wo du herkommst und wo du hinkommst. Das ist alles, das ist alles. Und es lässt uns auch hinter den Vorhang der Zeit schauen, um es zu erkennen. Sie hatten dieses Geschehen sehen und sie hörten davon. Dann sagte sie, ich gehe trotzdem. Egal, was der Bischof sagte oder um was auch immer es ging, würde sie dennoch gehen. Sie war überzeugt, weil sie etwas Echtes gesehen wollte. Nun gut, dann hat der Priester ihr vielleicht gesagt, jetzt sieh mal, meine Tochter, du bist eine Königin. Du darfst dich nicht mit solchen Leuten verbinden. Egal, ich bin ein Mensch, der auch einmal sterben muss. Nun gut, aber wenn irgendetwas Vergleichbares stattfinden würde, dann wäre es hier in unserer Gemeinde. Natürlich, dieser Geist ist auch noch nicht tot. Ja, es muss von uns ausgehen, denn sonst ist es nicht richtig. Vielleicht hat sie dann gesagt, ich bin schon als kleines Kind hier gewesen und habe mich geweiht. Ich habe alle diese Götzen, Statuen und so weiter gesehen und du hast darüber gesprochen, dass sie Götter sind. Meine Großmutter gehörte hierzu und meine Urgroßmutter und meine Ururgroßmutter. Es gibt keinen einzigen von ihnen, der irgendetwas getan oder irgendein Zeichen von Leben gezeigt hätte. Sie behaupten, dass dieses das Leben wäre. Es sollte gerade hier in New York und auf der ganzen Welt noch mehr Menschen geben mit diesem Gedanken, den diese kleine Königin gehabt hat. Ich möchte es mir selbst anschauen. Ich will diese Götzen nicht mehr sehen. Ich habe gehört, wie du alle diese Bücher und Gebetsbücher und so weiter gelesen hast. Aber was steckt dahinter? Ich habe noch nie eine Bewegung oder irgendetwas Lebendiges gesehen. Es ist alles tot, nur eine Theologie oder so etwas. Mein Herz hungert danach, etwas zu sehen. Wo gibt es einen Gott? Wo ist er? O, möge die Welt nach diesem hungern. Wo ist er? Wenn er jemals Gott war, dann muss er immer noch Gott sein. Wenn er es nicht ist, dann ist er gestorben. Versteht ihr? Die Bibel sagt, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Passt auf, ihr Herz fing jetzt an, danach zu hungern und deswegen bekam sie eine gute Idee. Sie sagte, ich werde ein wenig Geld in die Hand nehmen und etwas Weihrauch und Myrrhe und so weiter und wenn diese Sache richtig ist, dann werde ich sie unterstützen. Wenn es nicht richtig ist, dann werde ich mich nicht mehr damit beschäftigen. Sie hätte gewiss die Pfingstler belehren können. Sie unterstützen etwas, das dich als heiliger Roller und alles Mögliche bezeichnet. Seht ihr, und ihr unterstützt es immer noch. Versteht ihr? O du meine Güte, die Gabe der Weisheit sollte in der Gemeinde vorhanden sein. Passt auf, das gilt jetzt für die Pastoren. Passt auf. Dann sagte sie Folgendes, ich werde meine Geschenke mitnehmen, und wenn es nicht die Wahrheit ist, dann bringe ich meine Geschenke wieder zurück. Das ist gut. Jetzt machte sich die kleine Dame bereit, loszuziehen. Sie nahm ein paar Diener, das ganze Geld und ihre Mägde mit. Denkt jetzt einmal darüber nach, welche Entfernung sie zurücklegen musste, um herauszufinden, ob dieses richtig war oder nicht. Seht ihr? Messt es auf eurer Karte nach, wie weit es von Palästina bis nach Saba ist. Es sind genau 90 Tage, 3 Monate, auf dem Rücken eines Kamels. Sie hatte Probleme. Sie konnte nicht so wie wir in einem Cadillac mit Klimaanlage fahren. Aber sie reiste die ganze Strecke vom äußersten Ende der Zivilisation der damaligen Welt, um die Weisheit von Salomo zu hören. Manche Menschen wohnen auf der anderen Straßenseite und wollen nicht kommen, um etwas Größeres zu hören. Kein Wunder, dass Jesus sagte, sie wird in den letzten Tagen aufstehen und dieses Geschlecht verurteilen. Es lagen Schwierigkeiten auf ihrem Weg. Denkt an die Söhne Ismaels, diese Straßenräuber dort draußen in der Wüste. Wie leicht wäre es für eine große Gruppe dieser Ismaeliten gewesen, über diese kleine Königin herzufallen und dieses halbe Dutzend Diener zu töten und alle ihre Schätze wegzunehmen. Aber so ist das, wenn das Herz anfängt, nach Gott zu hungern. Die Schwierigkeiten erscheinen dann als nichtig. Du hast es dir gut überlegt und es ist dir egal, wie dich irgendjemand nennt. Sie können dich nennen, wie sie wollen. Sie können alles sagen, was sie wollen. Sie können versuchen, dir jeden Stolperstein in den Weg zu legen, den sie nur finden. Aber wenn du nach Gott dürstest, dann wirst du ihn irgendwo finden. Das ist alles. Seht ihr? Nichts wird dich aufhalten können. Der Ehemann wird dich nicht aufhalten können. Die Ehefrau wird dich nicht aufhalten können. Die Gemeinde wird dich nicht aufhalten können. Der Pastor wird dich nicht aufhalten können. Es gibt nichts, was einen Heiligen von seinem Gott abhalten kann, wenn er es wirklich sehen will. Nein, sie hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Du denkst auch nicht darüber nach, was dieser eine zu sagen hat und was die Mutter dazu sagt und was der Vater dazu sagt und was der Ehemann dazu sagt. Wenn du kommst, um Jesus Christus als eine Wirklichkeit zu entdecken und du hörst, dass er lebt, dann gibt es nichts, was dich aufhalten kann, wenn dieser Hunger, dieser Same, der vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt wurde, vorhanden ist. Wenn das Licht diesen trifft, dann kommt er ganz schnell zum Leben. Diese kleine Frau war diese Art von Samen, und das, obwohl sie eine Fremde war, eine Heidin. Erinnert euch jetzt daran, dass sie wahrscheinlich nachts gereist ist, weil es in dieser Sahara-Wüste so heiß ist. Und deshalb reiste sie bei Nacht. Vielleicht hat sie währenddessen die Schriftrollen gelesen. Nun, wir werden herausfinden, was der Prophet hier über Gott gesagt hat. Ich werde die Geheimnisse des Herzens offenbaren. Und wenn einer unter euch ist, der geistlich ist oder ein Prophet, dem werde ich, der Herr, mich selbst bekannt machen und in Visionen mit ihm reden. Wenn das geschieht, was er sagt, dann hört auf ihn. Ich werde es herausfinden, wenn ich dorthin komme, denn das ist die Weise, wie dieser Gott handelt. Ich werde es herausfinden. Passt jetzt auf. Nach einer Weile kam sie schließlich bei der Erweckung, die stattfand, an. Es war eine Erweckung. Sie kam dort an. Sie kam nicht, um einfach zu sagen, ich werde hineingehen und mich ein paar Minuten dahinsetzen. Wenn ich Ihnen ein Wort sagen höre, mit dem mein Glaubensbekenntnis nicht übereinstimmt, dann werde ich wieder gehen. Nein, sie wird beim Gericht da sein, um diese Sorte zu verurteilen. Sie kam, um so lange zu bleiben, bis sie ganz und gar überzeugt waren. Wenn wir dieses nur tun könnten, einfach ehrfürchtig und still zu sitzen und dann zu sagen, dieses ist etwas, das vielleicht so aussieht, als ob es richtig wäre. Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht kritisieren. Ich werde einfach nur still sitzen bleiben und werde es beobachten. Dann werde ich es mit der Schrift vergleichen und feststellen, ob es richtig ist. Das schuldest du dir selbst. Nun, sie kam von den äußersten Enden der Erde. Sie ging vielleicht in den Hof des Tempels hinein und stellte dort ihre Zelte auf und was sonst noch. Jetzt werde ich dieses für euch junge Leute und so weiter besonders anschaulich darstellen. Vielleicht ertönte an dem Morgen die Posaune, als die Gemeinde öffnete. Die Priester bliesen die Posaunen und die Musik spielte und so weiter. Die ganzen Kinder begannen sich zu versammeln und vielleicht hat sie ihren Sitzplatz ganz weit hinten eingenommen. Gewöhnlich geschieht das in der Weise. Und sie nahm ihren Platz ganz weit hinten ein. Nun gut, sie beobachtete das, als der Pastor Salomo hervortrat. Sie stellten ihn vor und er sprach zu den Menschen und las die Schrift stellen und sie beteten. Dann wurde der erste Fall aufgerufen. Jetzt wird sie gesagt haben, ich werde sehen, wie viel hinter dieser Unterscheidungsgabe steckt. Ich vermute, dass sie am nächsten Morgen, als sie diese Unterscheidung gesehen hatte, ein paar Sitzplätze nach vorne rückte. Wenn es lästerlich klingt, dann verzeiht mir bitte. Vielleicht wurde ihre Gebetskarte an diesem einen Abend einfach nicht aufgerufen. Sie musste eine kleine Weile warten. Jetzt versuche ich den Menschen etwas beizubringen, damit ihr das versteht. Vielleicht war es nicht so, aber wie auch immer beobachtete sie einen Fall nach dem anderen und sie wurde überzeugt. Aber wartet, bis es mit ihr geschah. Das war es, wonach sie sich sehnte. Die Bibel sagt Folgendes dazu. Als sie in die Gegenwart von Salomo gebracht wurde, gab es überhaupt nichts, keine Frage mehr in ihren Gedanken, die Salomo ihr nicht beantwortet hätte. Gott offenbarte dem Salomo alle Dinge, die sie in ihrem Leben benötigte. Und als er das getan hatte, geschah es auch mit ihr. Sie stand auf und sagte, alles, was ich gehört habe, stimmte und noch mehr als dieses. Gesegnet ist der Mensch, der täglich hier sitzt und diese gewaltige Gabe wirken sieht, dieses großartige Zeichen. Gesegnet sind die Menschen, die mit dir zusammen sind und diese Sache täglich erleben. Sie nahm Gott an. Sie hatte etwas Wahres gesehen. Ihr Herz war hoch erfreut. Sie hatte etwas gefunden, das echt war. Etwas, das kein totes Glaubensbekenntnis war. Etwas, das kein Götze war. Es war ein lebendiger Gott. Kein Wunder, dass Jesus sagte, die Königin des Südens wird im Gericht mit dieser Generation aufstehen und sie verurteilen, denn sie kam von den äußersten Enden der Erde, um die Weisheit von Salomo zu hören, und siehe, ein Größerer als Salomo ist hier. Selbst in den Tagen des Herrn Jesus, dem Immanuel, Gott Fleisch gemacht, war Gott in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er war das lebendige Wort, und in jener Zeit hat er ihnen sogar noch gesagt, der sie ihnen vergeben würde, denen, die seinen Predigtdienst von dieser Art kritisieren. Er sagte, wenn der Heilige Geist kommt, ihr habt 2000 Jahre mehr Bildung über die Bibel bekommen, als sie es damals hatten. 2000 Jahre mehr, in denen der Heilige Geist sich auf der Erde bewegt hat. Nun, wenn sie jenes Geschlecht verurteilt, was wird sie dann mit dieser Generation tun? Ein Größerer als Salomo ist hier. Die kleine Dame hatte etwas Echtes gesehen. Ich habe diese Kleinigkeit schon zuvor erwähnt, aber ich glaube, dass es gut passt, bevor ich diese Gebetslinie aufrufe. Ich jage gerne. Es ist einfach so wie meine zweite Natur. Ich liebe es. Meine Bekehrung hat es nie aus mir herausgenommen, weil ich es liebe, in die Wildnis zu gehen. Ich habe früher hier im Norden gejagt. Vor Jahren habe ich hier in den Adirondack-Bergen gejagt. Ich wandere dort hinaus, steige auf die Bergspitzen und beobachte, wie die Sonne aufgeht und wenn sie untergeht und weine dabei. Ich bleibe einige Wochen dort draußen und höre, wie Gott durch die Natur redet. Das ist der Ort, wo er... Meine erste Bibel war die Natur. Man sieht, wie ein kleiner Same in die Erde fällt und sie so tief gefriert, dass der Same dann aufbricht und der Saft hinausläuft. Jedes Merkmal, das man vorher sehen konnte, ist verschwunden, aber im nächsten Frühling ist er wieder lebendig, seht ihr? Gott hat einen Weg dafür geschaffen. Er schuf eine Möglichkeit für den Samen, wieder zum Leben zu kommen. Ich sagte mir, dann gibt es auch für mich eine Möglichkeit, wieder zum Leben zu kommen. Das stimmt. Deshalb war dieses meine erste Bibel. Früher jagte ich hier oben mit einem kleinen Yankee. Er war ein guter Jäger, aber er hatte ein sehr grausames Herz. Ich denke, dass er ein guter Mann war. Er war ein netter Bursche, wenn man mit ihm auf die Jagd ging. Man brauchte sich um ihn keine Sorgen zu machen. Er wusste immer, wo man sich befand. Wir jagten zusammen, aber er hatte ein so richtig grausames Herz. Ich fragte ihn sehr oft, warum bist du so grausam? Ich will mich nicht über ihn lustig machen oder so etwas, aber er hatte Augen wie eine Eidechse. Er schaute mich an und sagte, oh Prediger, lass es. Billy, werde doch einmal normal. Du wirst nie gleichzeitig ein Jäger und ein Prediger sein können. Weißt du, du bist einfach zu weich. Er tötete immer nur Rehkitze, damit es mir um sie leid tut. Ich hasse es, wenn diese kleinen Kitze getötet werden. Es ist in Ordnung, wenn das Gesetz sagt, dass es erlaubt ist, ein Kitz zu töten. Das ist in Ordnung, aber nicht, um sie einfach nur zum Spaß zu schießen. Abraham tötete ein Kalb und Gott hat davon gegessen. Das ist richtig. Es geht nicht um die Größe eines Tieres. Aber es ist nicht richtig, nur zu töten, um gemein zu sein. Das ist für mich Mord. Ich glaube, dass dieses kleine Kitz am Leben bleiben wollte. Wenn du es unbedingt zum Essen brauchst, nun gut, und das Gesetz sagt, dass man es schießen darf. Nun, dann ist es in Ordnung. Wisst ihr, ich war 7 Jahre lang ein Wildhüter. Das war zu der Zeit, als ich der Baptistengemeinde gedient habe. Dieser Mann war so gemein in dieser Sache. In einem Jahr ging ich dort hinauf und er hatte sich eine kleine Pfeife gebastelt. Nun, ich schiebe die Schuld nicht auf die Menschen, die Baptisten sind. Nein, ich habe das nicht auf diese Weise gemeint. Ich war noch nicht auf dem Missionsfeld gewesen. Ich wollte etwas arbeiten. Ich habe immer gearbeitet, bis ich mit dieser evangelistischen Arbeit begonnen habe. Bis jetzt habe ich noch nie in meinem Leben ein Opfer erhoben. Das stimmt, seht ihr? Ich habe nie eine Person um nur einen Cent gefragt. Ich möchte, dass mein Leben so verläuft, dass ich auch so etwas sagen kann wie Samuel, der dort stand und sagte, habe ich euch je etwas in dem Namen des Herrn gesagt, was nicht eingetroffen ist? Habe ich jemals Geld von euch genommen, von eurem Lebensunterhalt? Seht ihr, das ist richtig. Sie antworteten, nein, das hast du nicht. Aber sie wollten trotzdem ihren König. Das ist die Weise, wie es wahrscheinlich immer herauskommt. So geschieht es immer. Aber ich mochte diesen Mann und eines Tages im Herbst ging ich dort hinauf. Er hatte eine kleine Pfeife erfunden, auf welche er blasen konnte. Sie klang wie ein kleines Rehkitz. Das ist der kleine Babyhirsch, der nach seiner Mutter ruft. So sagte er zu mir, »Hey Billy, ich will dir etwas zeigen.« Er hatte diese kleine Pfeife, auf der er blasen konnte. Ich sagte, »Das wirst du doch nicht tun.« Er antwortete, »Oh, da haben wir es wieder. Du wirst nie darüber hinwegkommen, nicht wahr?« Ich antwortete, »Auf keinen Fall. Nicht auf diese Weise.« So gingen wir auf die Jagd und es war schon spät in der Saison. Ich musste hinaufgehen und ihr alle hier, die ihr Jäger seid, wisst, wie diese kleinen Weißwedelhirsche dort sind. Houdini ist überhaupt kein Entfesselungskünstler dagegen, wenn sie Angst bekommen. Es war auf sie geschossen worden. Dort gab es kleine Schneeverwehungen auf der Erde, das, was wir unten im Süden kleine Skiffs nennen, etwa 10 bis 12 Zentimeter hoch, gut genug, um Spuren darin entdecken zu können. Wir waren etwa einen halben Tag lang gegangen und ich dachte, dass... Wir hatten eine kleine Thermosflasche mit heißer Schokolade dabei, welche einem Energie verschafft und ein Sandwich. Wir setzten uns dann immer hin. Nachdem wir auf die Bergspitze hinaufgegangen waren, ging er den einen Hang hinab und ich den anderen, um wieder zurückzukommen. Dann schlug er am Abend das Lager auf. Es war etwa 11 Uhr oder so etwas. Ich dachte, dass er sich einfach nur dort auf eine kleine Schneebank setzt. Es war ein kleiner Platz, eine Lichtung, die etwa 2-mal so groß wie dieser Raum hier war. Und er setzte sich dorthin. Ich dachte, dass wir jetzt unser Mittagessen zu uns nehmen und begann mein Essen auszupacken. Er zog diese kleine Pfeife heraus und fing an, darauf zu blasen. Hirsche sind sehr ängstlich. Sie leben während der Jagdsaison unter Gestrüpphäufen und allen möglichen. Sie müssen es tun, um zu überleben. Und er blies diese kleine Pfeife. Als er das tat, stand auf der anderen Seite der Lichtung eine gewaltig große Hirschkuh auf. Nun, die Hirschkuh ist die Hirschmutter und sie stand auf. Ich sah sie an. Sie war wunderschön mit diesen großen Ohren und diesen gewaltig großen braunen Augen. Sie hielt nach diesem Baby Ausschau. Er sah mich an. Ich dachte, das wirst du doch nicht tun, Bert. Gewiss wirst du das nicht tun. Er lud die Patrone in sein Gewehr. Er war ein todsicherer Schütze. Ich sah ihn an und er blies wieder darauf. Die Hirschkuh trat direkt auf diese Lichtung hinaus und das tagsüber um 11 Uhr. Nun, das ist ungewöhnlich. Sie würden das nie tun und schon gar nicht zur Jagdsaison und sowieso nicht zu der Tageszeit. Sie marschierte dort hinaus. Warum? Sie war eine Mutter. Es war ihre Natur, eine Mutter zu sein. Sie war von Herzen eine Mutter und ihr Baby war in Schwierigkeiten. Es rief nach ihr und sie hielt nach diesem Baby Ausschau. Ich dachte, gewiss wird er nicht so grausam sein, um diese Mutter zu töten, die nach ihrem Baby Ausschau hält. Er schaute mit diesen Eidechsenaugen zu mir herüber. Er nahm dieses Gewehr und legte an. Ich dachte, oh du meine Güte, gewiss wird er das nicht tun. Diese tapfere Mutter war dort hinausmarschiert und stand dort. Als der Hebel nach unten ging, um die Patrone in die Kammer zu laden, hörte die Hirschkuh den Hebel. Sie drehte sich um und sah den Jäger. Er hatte sich erhoben, um sie zu erschießen. Das Fadenkreuz zeigte direkt auf ihr treues Herz. Ich dachte, diese große Kugel mit dem Kaliber 30-06 und 12 Gramm schwer würde ihr Herz direkt aus ihr herauspusten. Ich dachte, wie kannst du das nur tun? Eine Mutter, die Ausschau hält nach, und er täuschte sie durch einen Ruf, als ob es ihr Baby wäre. Er lockt sie dort hinaus und erschießt sie dann, ein Herz, welches so treu schlägt. Wie kannst du das nur tun? Wie kannst du nur so gemein sein? Und ich sah, wie er zielte. Anstatt, dass die Hirschkuh davonrannte, wie sie es normalerweise getan hätte, blieb sie einfach still stehen. Sie fürchtete sich nicht davor zu sterben. Ihr Baby war in Not. Nun, sie hat einem nichts vorgemacht. Sie hat nicht nur so getan. Es bedeutete den Tod für sie, versteht ihr? Aber sie konnte nicht anders. Sie war eine Mutter. Das war ihre Natur, eine Mutter zu sein, und sie hielt nach ihrem Baby Ausschau. Es weinte und sie hielt nach ihrem Baby Ausschau. Ich konnte es einfach nicht mit ansehen, wie dieses passiert. Ich drehte meinen Kopf weg. Ich begann zu beten. Ich sagte, Herr Jesus, lass es ihn nicht tun. Lass es ihn bitte nicht tun. Wie kann er das nur tun? Diese arme Mutter steht dort und er ist dabei, ihr das Herz herauszuschießen. Nun gut, ich wartete und das Gewehr feuerte nicht los. Ich drehte mich um nachzusehen. Der Gewehrlauf ging hinunter. Er konnte es nicht mehr länger halten. Er drehte sich herum, schaute mich an und aus diesen Schlitzaugen kamen gewaltige, große Tränen, die an seinen Wangen herabliefen. Er griff das Gewehr und warf es zu Boden. Er ergriff mich auf dieser Schneeverwehung am Hosenbein und rief, Billy, ich habe genug davon. Mir reicht es jetzt. Führe mich zu diesem Jesus, von dem du sprichst. Was war der Grund dafür? Er sah etwas Echtes. Er sah etwas, das nicht gespielt war. Oh, wenn wir nur so ein Christ sein könnten, wie diese Hirschkuh eine Mutter war, versteht ihr? Sogar Jesus sagte, könnte eine Mutter ihren Säugling vergessen? Ja, sie könnte es, aber ich kann dich nie vergessen. Eure Namen sind in meine Handflächen eingegraben. Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Wie viele, die sich dieses Mal in der göttlichen Gegenwart befinden, möchten schnell sagen, während wir uns beeilen, Gott, ich bitte dich darum, mich zu so einem guten Christen zu machen, wie diese Hirschkuh eine Mutter gewesen ist, so dass ich furchtlos sein werde. Ich möchte dich auf die Weise lieben, wie diese Hirschkuh geliebt hat, so wie die Mutter ihr Kitz liebte. Erhebe deine Hand, Gott segne dich, Gott segne dich. Habe diese Art von Liebe. Unser himmlischer Vater, hier sitzen viele von diesen, ja, Hunderte haben ihre Hand erhoben, dass sie gerne dieses Erlebnis haben möchten. Der Grund dafür, dass diese Hirschkuh diese Eigenschaft als Mutter zeigen konnte, diese Tapferkeit, kam daher, weil sie eine Mutter war. Es war ihre Natur, eine Mutter zu sein. O Gott, mache uns zu Christen, so dass wir in unserer Natur Christen sind, Herr. Nicht etwas Angestecktes, um dann zu sagen, ich gehöre zu diesem oder zu jenem, sondern mache uns zu Christen, die es von Herzen sind. Pflanze dein Wort und deine Liebe in unser Herz, Herr, damit wir so sein können und es der Welt zeigen können, dass wir eine Entfaltung von Christentum und göttlicher Liebe sind, so wie jene Hirschkuh es zu jener Zeit getan und Mutterliebe gezeigt hat. Gewähre es, Vater. Ich bete für jeden Einzelnen, der seine Hand erhoben hatte. Möge ihnen dieses Erlebnis geschenkt werden. Vielleicht ist jemand hier, der nicht mehr kennt, als sich nur einer Gemeinde anzuschließen. Sie haben noch nie etwas Echtes gesehen. Aber ein Größerer als Salomo ist hier, Jesus selbst, welcher derselbe ist, gestern, heute und für immer. Möge die wartende Zuhörerschaft, welche heute Abend die Gebetslinie beobachten wird, die Entfaltung der Liebe Gottes und der Wahrheit Gottes sehen, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass er nicht tot ist. Er lebt ewig. Und mögen sie, indem sie dieses sehen, dir ihr Leben völlig ausliefern und deine Kinder werden und Liebe in ihren Herzen haben, die es ihnen sogar möglich macht, sich nicht zu fürchten, wenn sie in den Tod geschickt werden. So wie David es sagte, ja, ob ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich doch kein Übel. So wie die Hirschkuh, die aus dem Wald hervortrat, direkt in die Todesschatten hinaus, direkt auf die Lichtung hinaus. David sagte, ich werde durch das Tal der Todesschatten gehen. Ich werde kein Übel fürchten, denn du bist bei mir. Gott, das ist es, was wir alle möchten. Gewähre es, Herr. Ich bitte es in dem Namen von Jesus. Amen. Der Herr segne euch. Es tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Es sieht so aus, als ob ich einfach nicht aufhören kann zu reden. Aber jetzt werden wir für die Kranken beten. Ich möchte, dass ihr nur ein paar Minuten lang alle auf euren Plätzen bleibt. Ich habe versprochen, heute Abend die Gebetslinie aufstellen zu lassen. Ich möchte das tun. Ich weiß, dass wir eigentlich früher Schluss machen sollten. Aber ich weiß, dass wir jetzt an den Hausmeister. Ich schätze es ganz gewiss, dass Sie so lieb waren, die Lichter noch nicht auszuschalten, mein Herr. Möge das Licht Gottes in Ihr Leben hineinleuchten, wenn es noch nicht dort hineingekommen ist, und Sie eines Tages in die Herrlichkeit bringen. Wo ist Billy? Was für Karten hast du ausgeteilt? Buchstabe A von 1 bis 100, in Ordnung. Wir müssen uns beeilen. Normalerweise mischen wir sie durch. Wenn der Junge die Gebetskarten austeilt, dann mischt er sie direkt vor euren Augen durch und gibt euch eine Gebetskarte, wenn ihr eine von ihm haben möchtet. Sie sind also alle durchmischt und wir wissen nie, von welcher an wir aufrufen. Viele hier sind schon früher in den Versammlungen gewesen. Wir machen das so, damit der Junge keine Gebetskarte verkaufen kann, denn einmal erwischten wir einen, der es getan hatte. Wir dürfen das nicht tun und er weiß ja auch nicht, von wo es beginnt. Jemand sagt, nun gut, gib mir diese Karte. Werde ich dann in die Gebetslinie kommen? Er weiß es nicht. Als erstes ist es so, dass sie alle vermischt sind und er gibt dir einfach nur eine Karte. Er weiß es einfach nicht und ich weiß es nicht, bis wir hierher kommen. Normalerweise zähle ich so viele in dieser Reihe und teile es dann durch so viele in jener Reihe und bekomme so irgendwie eine Antwort oder fange einfach von irgendwo an. Aber heute Abend werde ich das auslassen und einfach von Nummer 1 beginnen, weil wir schon spät dran sind. Gebetskarte, es soll immer nur einer aufstehen, während ich eure Nummer aufrufe. Wenn du nicht aufstehen kannst, dann wird dir jemand helfen und dich hierher bringen. Nun, wie viele hier drin haben eine Gebetskarte und ihr seid krank? Betet einfach. Möge Gott euch segnen. Das ist gut. Jetzt möchte ich die Gebetskarte Nummer 1. Wer hat sie? Gerade dort. Möchtest du bitte hierher kommen, Dame, hierher? Nummer 2, wer hat Gebetskarte A Nummer, war das A? A Nummer 2. 2, wer hat die Dame hier? Möchtest du bitte direkt hierher kommen, Dame? Nummer 3, komm direkt hierher. 4, komm hierher, mein Herr. 5, wer hat Gebetskarte 5? Würdest du bitte deine Hand erheben? Die Dame. 6, wisst ihr, das verhindert, dass es zu einer Arena wird, denn dieses ist eine Gemeinde. 6, 7, in Ordnung. Nummer 8, in Ordnung. Nimm einfach deinen Platz ein. Nummer 8, eine leere Stelle auf dem Tonband. 8, 9, 11. Ich habe jetzt die Nummer 11 nicht gesehen. Es könnte jemand sein, der taub ist. Würdet ihr bitte auf die Karte eures Nachbarn schauen? 11, du hast 11? Hast du sie, Dame? Würdest du bitte deine Hand erheben? Oh, sie ist taub, ich verstehe. Schau auf ihre Karte, wenn sie dort aufgerufen wird. In Ordnung, 11. Du hast sie. 11. 12. Gebetskarte 12. Die Dame dort. 13. Gebetskarte Nummer 13. Ist dort die 13? Gebetskarte 13. 13. Ein Bruder spricht mit Bruder Brennan. In Ordnung. Schaut nach der Dame dort. Die Dame mit dem blauen Hut. Hast du Karte 12? Und du, hast du die 13? Hast du die 13? Es tut mir leid. 14. In Ordnung. 15. Ich glaube, das sind alle, die wir dieses Mal nehmen können. Seht ihr, sonst bekommen wir eine verstopfte Gebetslinie. Jetzt zu den anderen, die keine Gebetskarte haben. Gibt es irgendjemand, der zum ersten Mal hier ist? Lasst mich eure Hand sehen. Nun gut, wir sind froh, euch heute Abend hier zu haben. Seid ihr schon zuvor in den Versammlungen gewesen? Erhebt eure Hände, wenn ihr schon in den Versammlungen gewesen seid. In Ordnung. Nun, jeder weiß, dass wir nicht in Anspruch nehmen, Heiler zu sein. Wir können keine Menschen heilen. Jesus hat das bereits getan. aber wir nehmen in Anspruch, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Wenn wir ihn doch nur in unserer Mitte erkennen, dass Jesus hier ist. Wenn er hier stehen würde und du ihn mit deinen Augen sehen könntest, würde dir dieses Glauben geben? Gewiss. Aber seht ihr, das würde er nicht tun. Wenn er kommt, dann ist die Zeit vorbei. Dann kommt er für uns. Aber die Person des Heiligen Geistes, jetzt könnte jemand mit Nägelmalen an den Händen oder mit Dornen im ganzen Gesicht hier heraufkommen. Aber das würde nur ein Nachahmer sein. Das würde ein Betrüger sein. Jeder könnte so etwas tun. Aber sogar dabei verhält es sich so, wenn dadurch nicht das Leben von Christus hervorgebracht wird, dann würde es immer noch nicht der Christus sein. Versteht ihr? Nein, es muss jetzt das Leben von Christus sein. Die Bibel sagt Folgendes: Er ist der hohe Priester, der durch das Mitfühlen mit unseren Schwachheiten berührt werden kann. Jetzt zu euch Leuten, die ihr dort sitzt und keine Gebetskarte habt. Lasst uns jetzt einfach etwas nehmen und sagen, während wir beten. Sagt einfach: O großer Hohepriester, Jesus Christus, mein Herr und Erretter. Wenn es irgendeine Sünde in eurem Leben gibt, dann bekennt sie, werdet sie los. Und ihr in der Gebetslinie tut dieselbe Sache, denn ihr könnt euch sicher sein, dass es hier direkt offenbar wird. Seht ihr? Wenn ihr irgendetwas verkehrt gemacht habt, von dem ihr nicht wollt, dass es hier auf der Plattform bekannt wird, dann tretet aus der Gebetslinie heraus. Wie viele kennen das? Die Versammlung sagt Amen. Jawohl, es wird direkt hier aufgedeckt werden. Bekommt es deshalb unter das Blut und sprecht einfach: Vergib mir meine Sünde und hilf mir, dir zu glauben. Ich bin krank, Herr, und ich möchte zu deiner Verherrlichung gesund werden. Seht ihr, Gott heilt nicht einfach nur, um zu heilen, versteht ihr? Nein, er tut es zur Verherrlichung Gottes. Wir müssen unsere Sünden und unseren Unglauben bekennen. Seht euch den Vater an, der das Kind mit der Epilepsie hergebracht hatte, welches die Jünger nicht heilen konnten. Jesus sagte: Ich kann, wenn du glaubst. Er rief: Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Seht ihr? Er rief es aus, weil er in Not war. Betet jetzt zu Gott und sprecht: Gott, Bruder Branham kennt mich nicht. Er kennt mich nicht, aber ich weiß, dass du mich kennst. Lass mich deshalb dein Gewand berühren. Lass mich dein Gewand berühren, weil du der Hohepriester bist. Und sprich dann durch Bruder Branham. Sprich so, wie du es bei der Frau getan hast, die auf dieser Erde dein Gewand berührt hat. Denn wenn du der Hohepriester bist, der durch das Mitfühlen mit seinen Schwachheiten berührt werden kann, dasselbe gestern, heute und für immer, dann wirst du auf dieselbe Weise handeln müssen. Was denkt ihr, wie viele an jenem Tag geglaubt haben, als diese Frau ihn berührte und wegging und sich hingesetzt hatte? Denkt ihr, dass die Menschen dort dadurch beeinflusst wurden? Seht ihr, wahrscheinlich war es so. Nun gut, es war wohl so. Nun, wir Heiden aus dieser Zeit sind genauso dankbar für Jesus. Wir sollten dankbarer sein, versteht ihr? Diese kleine Frau berührte ihn und dann ging sie weiter und setzte sich. Jesus sagte: Einen Augenblick, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Nun, Petrus tadelte ihn und sprach mit anderen Worten: Herr, wie kannst du so etwas sagen? Nun, du bist unter den Menschen hoch angesehen als ein Prophet. Wie kannst du fragen, wer dich berührt hat, wenn dich doch jeder hier berührt? Er erwiderte: Ja, aber das war anders. Dieses war eine andere Art von Berührung. Verstehst du? Tugendkraft ging von mir aus. Kraft. Und er sah sich um, bis er die Frau gefunden hatte und sagte ihr, dass sie einen Blutfluss gehabt hat. Sie fühlte in ihrem eigenen Leib, dass dieser gestoppt wurde. Denn er sagte: Dein Glauben hat dich geheilt. Seht ihr? Er ist jetzt derselbe Hohepriester, wenn ihr ihn jetzt nur berühren könnt. Nun, mich zu berühren würde überhaupt nichts nützen. Ich bin nur genauso wie dein Ehemann, dein Bruder oder dein Vater. Seht ihr? Einen der Pastoren zu berühren würde genauso sein. Versteht ihr? Aber ihn zu berühren, er ist derjenige. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nichts über euch. Ich könnte euch nicht heilen. Wenn ich es könnte, würde ich es gewiss tun. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht das tun, was er bereits getan hat. Wenn er jetzt hier stehen würde, dann würde er sich nur euch selbst bekannt machen, dass er in eurer Mitte ist. Denkt darüber nach. Wir alle wissen, dass jetzt etwas für uns bereit ist, das geschehen wird. Wir können das fühlen. Nun, es gibt ein richtig und ein verkehrt. Es gibt zu viele verschiedene, die Hinweise geben und behaupten: Nun gut, dieses ist der Weg oder jener. Es muss irgendwo einen richtigen Weg geben. Wenn man nur daran denkt, dass genau der Gott, der euch beim Gericht richten wird, direkt hier in eure Mitte herabkommt und direkt hier bei euch steht. Wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Seht ihr, die Werke, die er einmal tat, wird er wiederum tun. Er hat es verheißen, das zu tun. Ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in New York und auf der ganzen Welt. Bleibt einfach still sitzen und betet. Glaubt mit eurem ganzen Herzen. Zweifelt nicht. Glaubt einfach mit allem, was in euch ist. Glaubt mit Seele, Leib und Geist, und Gott wird es euch gewähren. Lasst uns jetzt einen Augenblick unsere Häupter beugen. Großer Schöpfer von Himmel und Erde, egal wie ich heute Abend hier gestanden und was ich gesagt habe, wird es kein Gewicht haben, es sei denn, dass du kommst und bestätigst, dass es richtig war. Wir haben so viel gehört, die Menschen haben so viel gehört. Ein Wort von dir, Vater, würde uns jetzt helfen. Wir halten danach Ausschau. Nun, wir wissen, dass du nur durch menschliche Lippen redest. Du hast den Menschen zu deinem Werkzeug gemacht. Eines Tages standest du dort und schautest über die Ernte und sprachst, es ist reif. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Du warst der Herr der Ernte, aber du hast dein Programm so eingerichtet, dass du es nicht anders machst als nur mit dir und den Menschen zusammen. Ich bete jetzt zu dir, Gott. Wenn du mich nicht salbst und diese Zuhörerschaft nicht salbst zu glauben, dann wird es überhaupt nichts bewirken. Wir müssen als eine Einheit zusammenarbeiten, als Brüder und Schwestern. Gott, ich bete darum, dass du uns miteinander salbst, damit wir wiederum auf dieser Seite der Ewigkeit den herrlichen Herrn Jesus sehen mögen, einen größeren als Salomo, der hier ist. Wir bitten es in seinem Namen. Amen. Jetzt möchte ich, dass ihr so ehrfürchtig seid, wie ihr nur könnt. Der Klavierspieler beginnt, Glaube nur zu spielen. Wisst ihr, eines Tages, wenn ich sterbe und sie mich in das Grab hineinlegen, dann werden sie dieses spielen. Wenn ihr hört, dass ich gestorben bin, dann glaubt nicht, dass ich tot bin, denn ich bin es dann nicht. Aber haltet irgendwo inne, wenn ihr es im Radio oder irgendwo hört oder es in der Zeitung lest, singt einfach dieses Lied und denkt daran, dass es darum geht, einfach nur zu glauben. Werdet ihr das tun? Jetzt in der Zuhörerschaft. Es gibt nicht eine Person in dieser Gebetslinie, die ich kenne. Wenn jeder in dieser Gebetslinie ein Fremder für mich ist und ihr wisst, dass ich nichts über euch weiß, nichts darüber weiß, was mit euch verkehrt ist, dann erhebt einfach eure Hände und drückt es dadurch aus. Vielleicht seid ihr krank, vielleicht sind ihr es auch nicht. Ich weiß es nicht. Es könnte um finanzielle Probleme oder um häusliche Probleme gehen. Ich weiß es nicht. Wenn die kleine Dame jetzt einfach bitte näher kommt. Dankeschön, das ist gut. Jetzt steht hier eine Dame, die viel jünger ist als ich. Wir sind vermutlich viele Kilometer voneinander entfernt geboren worden. Es ist das erste Mal, dass wir einander begegnen. Sie ist jetzt aus irgendeinem Grund hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es bei ihr um eine Krankheit. Ich weiß nicht, welches Problem sie hat. Was immer das Problem ist, Gott weiß es. Wenn er es offenbart, dann wird sie wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Nun, die kleine Dame würde vielleicht sagen, Bruder Branham, ich bin schrecklich krank. Mein Magen macht mir zu schaffen. Ich habe Krämpfe oder irgendetwas anderes. Sie sieht wie eine gesunde Person aus, aber man kann nicht immer danach gehen. Wenn sie Folgendes sagen oder ich sagen würde, nun gut, die Bibel sagt, dass man den Kranken die Hände auflegen soll, dann würde das die Weise sein, wie Bruder Roberts für sie beten würde, Bruder Allen oder viele andere Männer. Das ist ihr Predigtdienst. Sie könnten ihnen die Hände auflegen und sagen, Satan, lass sie los, in den Namen von Jesus. Satan, ich weise dich zurecht, oder so etwas. Sie könnten sagen, gehe jetzt vorwärts, du bist geheilt. Sie sollte das glauben. Seht ihr, das würde in Ordnung sein. Nun gut, was wäre, wenn sie irgendwo eine verborgene Sünde hat? Du könntest ein paar Liter Öl über sie gießen und sie ganz oft salben, auf- und abspringen und schreien, aber dieser Teufel wird direkt dort bleiben. Nicht bekannte Sünde. Du wirst ihn nie wegbekommen. Auf keinen Fall. Aber wenn der Heilige Geist herabkommen kann und ihr etwas aus der Vergangenheit sagt, dann weiß sie, ob dieses stimmt oder nicht. Und dann wird ihr gesagt, was daraus werden wird. Wenn das, was gewesen ist, stimmt, dann wird auch das, was daraus werden wird, stimmen. Stimmt das etwa nicht? Nun, das ist die Freundlichkeit unseres geliebten Herrn, der versucht, in diesen letzten Tagen seine Braut zusammenzubekommen. Seht ihr, dies ist es, was er zu tun verheißen hat. Wie viele wollen das von ganzem Herzen glauben, wenn er so eine Sache tut? Die Versammlung sagt Amen. Gott segne euch für euer Vertrauen. Dieses ist jetzt, wenn ihr es nachlesen möchtet und ihr mich dabei erwischt, außerhalb der Schrift zu sein, dann bitte ich euch, mir Bescheid zu sagen. Versteht ihr? Schreibt mir einen Brief oder sagt es einem der Pastoren und gebt mir Bescheid, wo ich verkehrt gewesen bin. Ich will nicht verkehrt sein. Ich möchte richtig stehen und es muss dieses Wort sein. Jetzt lasst es uns einfach ein wenig genauso machen wie in dem Johannesevangelium Kapitel 4. Hier steht ein Mann und eine Frau, die sich zum ersten Mal begegnen, so wie bei unserem Herrn und der Frau von Samaria. Sie begegnen sich zum ersten Mal und Jesus redete eine kurze Weile mit ihr, bis er herausfand, wo ihr Problem lag. Ihr Problem lag in ihrem unsittlichen Lebenswandel. Er sagte ihr, was ihr Problem war. Ganz schnell erkannte sie, dass er ein Prophet sein musste. Sie sagte, »Mein Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, dass der Messias kommt. Wenn er kommt, dann ist es dieses, was er tun wird.« Jesus antwortete, »Ich bin es. Seht ihr?« Nun, wenn das der Weg ist, wie er sich gestern dem Menschen gegenüber zu erkennen gab und er heute noch derselbe ist, dann müsste er sich also auf dieselbe Weise zu erkennen geben. Nun, wenn der Heilige Geist dieses zu ihr sagen würde, dann würde sie wissen, dass es irgendwo aus einem geistlichen Bereich kommen muss. Es kann nicht aus dem Natürlichen herauskommen, versteht ihr? Es muss aus dem geistlichen Bereich kommen. Sie könnte es auch so sagen wie die Pharisäer. Es ist Beelzebub, aber dann ist das ihre Sache. Wenn sie sagt, es ist Christus, dann ist es genauso ihre Sache und wiederum die von Christus, wie immer die Entscheidung ausgeht. Seid jetzt richtig ehrfürchtig. Ich warte nur einen Augenblick auf diese Salbung. Darauf warte ich, denn sie könnte vielleicht auch gar nicht kommen. Wenn sie nicht kommt, dann werden wir nur unsere Häupter beugen, die Versammlung entlassen und morgen Abend wiederkommen und ihn darum bitten, ob er es... Er hat es mir bisher nie abgeschlagen. Nun, vor Hunderttausenden auf einmal hat er es mir nicht verwehrt. Er wird es auch dieses Mal nicht tun. Ich weiß, dass er es nicht verwehren wird. Ich weiß es, dass er es nicht verweigern wird. Seht ihr, ich weiß es einfach, dass er es nicht verwehrt. Seht ihr, ich hatte es in meinen Gedanken, dass die Zeit, Schluss zu machen, schon vorbei ist. Ihr könnt nicht, man darf nicht nervös werden, wenn der Heilige Geist durch einen wirken soll. Man muss zur Ruhe kommen. Wenn es jetzt für heute Abend eine Sonderzahlung gibt, dann werde ich dafür bezahlen. Das war alles. Satan, du kannst uns nicht auf diese Weise verunsichern. Ich übernehme jetzt die Kontrolle und den Befehl über jeden Geist hier drin in dem Namen von Jesus Christus. Ich werde jetzt mit der kleinen Dame sprechen. Schwester, wenn der Heilige Geist jetzt einfach... Jesus sprach nur einen Augenblick mit dieser Dame, um ihren Geist zu erfassen, um zu erkennen, was verkehrt ist. Ich glaube, dass es das ist, was er getan hat. Der Vater schickte ihn dort hinauf und deshalb musste er nach Samaria gehen. Das war alles, was er wusste, als er dort hinaufgekommen war. Er befand sich da oben und hier kommt diese Frau und er erkannte, dass dieses die richtige Zeit ist. Der Vater hat mich jetzt hierher geschickt. Hier bin ich in New York und hier bist du, die erste Person, die heute Abend auf der Plattform steht. Ich weiß es nicht, aber er wird es mir offenbaren. Wenn er es tut, wird es dann in dir bewirken, dass du ihm von ganzem Herzen glaubst? Wirst du es annehmen? Du wirst wissen, ob es wahr ist oder nicht. Ich kenne dich nicht und bin ein Fremder für dich. Aber dein Problem, was du... Du hast verschiedene Probleme. Aber dein Hauptproblem, für welches du Gebet wünschst, ist in deinem Hals. Du hast ein Problem mit deinem Hals, stimmt das? Erhebe deine Hand. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Nur einen Augenblick. Nun, das würde in Ordnung sein. Ihr sagt, du könntest das auch vermutet haben, Bruder Branham. Nein, das tue ich nie. Ich merke immer, wenn dies aus der Versammlung kommt. Er hat es nur vermutet. Jetzt noch einen Moment. Lass uns nur zu ihr allein sprechen. Du bist dir dessen bewusst, dass etwas vor sich geht. Jetzt zu der Zuhörerschaft. Wie viele haben das Bild von dem Engel des Herrn gesehen, dieses Licht? Es hängt in Washington D.C. Es hängt jetzt direkt über ihr. Könnt ihr das nicht sehen? Es sieht aus wie... Natürlich ist die Salbung jetzt hier. Ich kann es sehen. Es ist direkt über ihr. Ja, hier ist es. Ja, sie hat Probleme mit ihrem Hals. Sie hat sich Sorgen gemacht. Nun gut, sie hat einen Tumor in ihrem Hals. Das stimmt ganz genau. Es ist nicht nur dieses, sondern du hast auch ein Schilddrüsenleiden, welches dir zu schaffen macht. Stimmt dieses? Seht ihr? In Ordnung. Glaubst du jetzt, dass dieses Jesus Christus ist, der hier steht und dich kennt und alles darüber weiß? Nimmst du ihn als deinen Heiler an? Die Schwester sagt, das tue ich. Geh und sei gesund in den Namen des Herrn. Seht euch die Gebetslinie an. Seht doch, er weiß alle Dinge. Wie geht es dir, junge Dame? Du bist jetzt einfach etwas schockiert, denn sobald es geschah, sobald die Dame heraufgekommen ist, kam dieses Licht zu ihr. Seht ihr? Sie ist sich dessen bewusst. Jetzt schau, ich kenne diese Frau nicht. Ich weiß nichts über sie. Aber sie steht dort, einfach eine junge Frau. Wenn der Heilige Geist mir jetzt nur offenbaren kann, was dein Verlangen von Gott ist. Du bist eine Christin. Wenn du es nicht wärest, dann hätte er es mir gesagt. Aber du bist eine Christin. Ich meine eine echte Christin. Wenn er es tut, wenn er mir offenbart, was deine Wünsche an ihn sind, würdest du mir dann glauben, sein Prophet oder sein Diener zu sein? Ich sollte es so sagen. Seht ihr, die Zeit wird kommen. Würdest du es glauben? Die Schwester sagt Amen. Du weißt, dass ich ein Fremder für dich bin. Nun, es bist in Wirklichkeit nicht du, für wen du hier stehst. Ich sehe eine Frau, eine ältere Frau. Richtig, es ist deine Mutter. Die Schwester sagt ja. Oh ja, sie ist nicht hier. Du bist wegen ihr sehr aufgewühlt gewesen. Sie macht sich auch Sorgen wegen Krebs. Du fragst dich, wie ihr Zustand ist. Glaubst du, junge Dame, dass dieses der Heilige Geist ist, der dieses tut? Amen. Nimm jetzt dein Taschentuch aus deiner Handtasche und geh nach Hause. Wenn du deine Mutter besuchst oder es ihr schickst, gib es ihr oder schicke es ihr im Andenken an dieses Gebet von heute Abend. Zweifel nicht in deinem Herzen, sondern glaube, dass Jesus, die Schwester spricht mit Bruder Brennan. Ja, und die Dunkelheit wird sie verlassen und es wird alles gut werden für dich. Gehe jetzt und der Herr segne dich. Gott segne dich, meine Schwester. Werdet ihr jetzt von ganzem Herzen glauben? Nun, zweifelt einfach nicht. Habt einfach Glauben. Jetzt nur einen Augenblick. Entschuldigt mich bitte für einen Moment. Etwas ist geschehen. Es gab noch jemand anderes, der hier erschienen ist. Wo ist die Dame, für die gerade hier gebetet wurde? Wo befindet sie sich jetzt? Oh ja, das war richtig. Nur einen Augenblick. Nein, nur eine Sekunde. Der Heilige Geist, da ist noch jemand anderes gekommen. Seht ihr, es ist ein Licht und es hat... Ja, es ist diese farbige Dame, die gerade hier sitzt. Ja, du saßt dort und hast um Heilung gebeten. Nun, du bist eine Fremde für mich. Ich kenne dich nicht. Aber glaubst du, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer? Glaubst du, dass dieser hohe Blutdruck dich verlassen wird und du gesund sein wirst? Das ist es, worum du gebeten hast, seht ihr? Amen. Was hat sie berührt? Sie kann mich nicht berühren, denn sie ist zu weit weg von mir. Sie berührte den Hohepriester, der durch das Mitfühlen unserer Schwachheiten berührt werden kann. Glaubt einfach. Nun, ihr seht, dass ihr nicht hier oben sein müsst, auch wenn ihr dort seid. Dann glaubt einfach, und das ist alles, worum ich euch bitte. Glaubt einfach. Hier ist eine Dame, die direkt hier hinten sitzt und die dorthin schaut und betet. Sie betet nicht für sich selbst. Sie betet für einen Verwandten. Es ist gerade jemand weggegangen, der für einen Verwandten gebetet hat. Eine Dame, die für ihre Mutter gebetet hat. Aber diese Dame betet für ihren Vater. Und ihr Vater, ich sehe ein aufgewühltes Meer. Er stammt aus Übersee oder so etwas, aus Norwegen, ein Norweger. Das stimmt ganz genau. Glaube an den Herrn Jesus, junge Dame, und dein Vater wird geheilt werden. Was hat sie jetzt berührt? Fragt sie, ob sie mich kennt. Ist es das, wofür du gebetet hast? Winke mit deinen Händen, wenn das stimmt. Das stimmt. Wir sind einander fremd. Stimmt das? Das stimmt. In Ordnung, du hast dein Anliegen bekommen, wenn du es nur glaubst. Was hat sie berührt, nur 20 Meter von mir entfernt? Sie berührte den Hohepriester und nicht mich. Ich kenne sie nicht, aber sie berührte den Hohepriester, den geliebten Herrn Jesus, der heute Abend bei uns ist. Du bist eine Fremde. Ist dieses die Patientin? Ist dieses die Person? Seht ihr, ich muss gehorchen. Auf diese Weise führt er mich. Es ist so wie bei dieser Frau. Er hat sie herausgesucht. Sie hat Gott durch ihn berührt. Nun gut, das ist es, was diese Leute dort draußen tun. Sie berühren Gott. Seht ihr, ich muss mich dem zuwenden, wie er handelt. Nun, wir sind einer für den anderen fremd. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir sind Fremde. Die Menschen sehen, dass wir fremd sind und dass wir einander nicht kennen. Wenn der Herr Jesus mir jetzt etwas offenbart, von dem du weißt, dass ich nichts darüber weiß, dann muss es durch eine übernatürliche Kraft kommen. Du siehst, dass göttliche Heilung, wenn du Heilung möchtest, siehst du, ich weiß nicht, was du möchtest. Manchmal ist es für jemand anderes, häusliche Probleme, Finanzen oder andere Sachen. Aber er kann für alles sorgen. Wenn er weiß, was du benötigst, dann kann er es mir offenbaren. Und wenn er dieses tut, dann weißt du, dass es von ihm kommt. Siehst du, du weißt, dass es von ihm kommen muss. Würde das bewirken, dass ihr alle glaubt? Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung, glaubt. Nun, sie scheint eine nette Person zu sein, seht ihr? Jetzt lasst uns einen Augenblick miteinander sprechen. Jetzt ist es weg, es ist in die Versammlung gegangen. Jemand, seid einfach ehrfürchtig. Es ist ein großer Zug des Glaubens da. Es benötigt einfach den richtigen, ihr fühlt es, Kraft. Eine Vision macht mich schwächer, als wenn ich 10 Stunden predigen würde. Kraft. Tugend bedeutet Kraft. Versteht, dass ihr seid, die dieses bewirken. Es kommt nicht von mir. Ich bin es nicht. Diese Visionen kommen nicht von mir. Ihr bewirkt diese. Es ist euer Glauben an Gott, der dieses bewirkt. Nicht ich bin es. Ich bin es nicht. Ich bin nur hier als ein Repräsentant. So wie dieses hier. Dieses hier ist stumm, dieser Lautsprecher. Es sei denn, dass es eine lebendige Stimme gibt, die dadurch spricht. Aber aus sich selbst kann er nicht sprechen. Genauso wenig kann ich aus mir selbst reden. Er ist es, der lebendige Eine, Christus, der lebendige Eine. Er spricht und er weiß, wer ihr seid und was ihr getan habt. Lasst uns dahin zurückkommen, mit der Dame zu sprechen. Wenn der Herr Jesus mir etwas in deinem Leben offenbaren wird, dass du vielleicht das, was du von ihm möchtest, natürlich bittest du ihn als Gläubiger um etwas. Und wenn er es mir offenbaren wird, glaubst du dann, dass du es bekommen wirst? Die Schwester sagt ja. Du würdest es glauben? Nun, du hast Probleme mit deinem Magen. Ja. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass sein Magen sich abgesenkt hat. Ja. Das stimmt. Stimmt das? Ja. Und hier ist noch eine weitere Sache bei der Untersuchung herausgekommen. Sie haben einen Tumor in deinem Magen gefunden. Ja. Stimmt das? Ja. Glaubst du? Ja. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Ja. Frau Willard, geh jetzt nach Hause und glaube. Glaubt ihr alle von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Fragt jetzt die Dame. Wir haben uns in unserem Leben noch nie gesehen, aber es ist der Heilige Geist. Er ist hier. Seid jetzt wirklich ehrfürchtig. Sagt mir, ob wir jetzt noch genügend Zeit haben. Nun, wie geht es dir, mein Herr? Wir sind einander fremd. Du weißt, dass wir eines Tages Gott begegnen müssen. Du bist ein Fremder für mich und ich bin ein Fremder für dich. Wenn der Herr Jesus mir deine Schwierigkeiten offenbart, würdest du dann glauben, dass er es ist? Und du weißt, dass ich dieses als ein Mensch nicht wissen könnte und dass es ihn benötigt, um es zu tun. Stimmt das? Ich sage dieses nicht gerne. Der Junge ist überschattet. Seht ihr, dort ist eine Dunkelheit über ihm. Es ist eine sehr ernste Sache, die verkehrt ist. Du hast Krebs. Das stimmt. Ein Röntgenbild hat gezeigt und aufgedeckt, dass der Krebs im Magen ist und ebenso in der Magenwand. Stimmt dieses? So sehe ich das auf diesem Bild, auf dem Röntgenbild. Es befindet sich an der Magenwand. Nun, das bedeutet, dass du bald sterben wirst. Wenn es nicht sein soll, dann möge Gott dir helfen. Wirst du es annehmen, mein Bruder? Jesus, Krebs bedeutet für Jesus Christus nichts, nicht mehr als Kopfschmerzen. Glaubst du es? Etwas ist gerade in dir passiert. Du hattest ein wirklich gutes Gefühl. Wenn du jetzt nur so weiter glaubst. Der Schatten hat dich verlassen, seht ihr? Dein Glauben hat dich geheilt. Geh und glaube jetzt, und Gott wird dich gesund machen. Gott kann Arthritis heilen. Glaubst du dieses? Der Patient sagt Amen. Nun gut, dann fange an zu gehen, indem du sagst, Dankeschön, Herr Jesus. Wenn ihr nur glauben könnt, alle Dinge sind möglich für die, welche glauben. In Ordnung, es gab dir ein fremdartiges Gefühl, als ich Arthritis sagte. Das ist es auch, was du hast. Du kannst morgens kaum aufstehen. Es macht dich steif. Es ist jetzt vorbei, wenn du es glaubst. Kehre zurück, geh und glaube es. Der Herr segne dich. Glaube es einfach. Da haben wir einen Zustand von Asthma. Glaubst du, dass Gott diesen heilen kann? Der Patient sagt Amen. Nimm ihn an und Jesus Christus macht dich gesund. Glaube mit deinem ganzen Herzen. Du möchtest gehen, dein Abendbrot essen und dich daran erfreuen, dass das Magenleiden vorbei ist und du gehen und gesund sein kannst? Geh und glaube es, wenn du glauben kannst. Gott kann Rückenleiden heilen und auch alles andere. Glaubst du das nicht? Glaubst du, dass er deines heilen kann? Ziehe deines Weges, freue dich und sprich Dankeschön, Herr. Glaubst du mir, sein Prophet oder sein Diener zu sein? Du glaubst, dass Gott Herzleiden heilen kann? Dann gehe und glaube es. Zum einen hast du eine Frauenkrankheit und Arthritis. Stimmt das? Glaubst du, dass er der göttliche Heiler ist? Nimm ihn als deinen Heiler an. Gehe und freue dich und sprich Dankeschön, Herr. Du hast eine Frauenkrankheit, die dir schon seit langem zu schaffen gemacht hat. Du hast auch ein Herzleiden. Es bringt dich beinahe um. Du hast ein zu langsam pumpendes Herz. Glaube von deinem ganzen Herzen und es wird dir nie mehr zu schaffen machen. Gehe und glaube es. Blutkrankheit. Glaubst du, dass Gott dieses Blut in Ordnung bringen kann, diesen Zustand der Blutarmut und es gesund macht? Glaubst du das? In Ordnung. Gehe und glaube. Diese Zuckerkrankheit wird dir nie mehr Sorgen machen. Glaube es mit deinem ganzen Herzen. Glaubst du, dass er dich geheilt hat, der du dort sitzt? Glaubst du es mit deinem ganzen Herzen? Glaubst du, dass Gott es ist, dass er dich völlig und total gesund macht? Gott segne dich. Ziehe deines Weges und freue dich. Amen. Wenn dir dieses Rückenleiden nie mehr zu schaffen machen wird, dann wird es dich richtig gut fühlen lassen, nicht wahr? In Ordnung. Gehe und freue dich und sprich Dankeschön, Herr Jesus, und glaube mit deinem ganzen Herzen. Blut, es ist in deinem Blut, es tröpfelt. Zuckerkrankheit. Glaubst du, dass Gott Zuckerkrankheit heilen kann? Lass uns nach Golgatha gehen, um eine Bluttransfusion zu bekommen. Er wird es von dir wegnehmen. Du hast Brustschmerzen, nicht wahr? Ich wollte dich schon vor ein paar Minuten aufrufen. Vor ein paar Minuten hast du zu mir geschaut und ich drehte mich um und habe dich angeschaut und du hast meinen Blick erfasst und hinuntergeschaut. Ein richtig fremdartiges Gefühl kam über dich und die Brustschmerzen haben dich verlassen. Es ist verschwunden. Es war eine Nervensache, die deine Brust zugeschnürt hat. Du glaubst. Was denkst du dort draußen mit deiner Arthritis? Du sitzt am Rand des Stuhls. Glaubst du? Stehe auf, Jesus Christus macht dich gesund. Ich fordere euch heraus, Gott zu glauben. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Glaubt ihr es? Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Wenn ihr es mit eurem ganzen Herzen glaubt, dann legt einander die Hände auf. Er kann nicht versagen. Er ist Gott, der liebliche Herr Jesus mit seiner Auferstehungskraft, mit der er sich selbst zeigt. Lege jeder von euch dem anderen die Hände auf. Himmlischer Vater, der Feind ist auf der Flucht. Der Feind ist besiegt. Jesus Christus lebt und regiert. O Gott, sei gnädig und gewähre diesen Menschen die Heilung. Satan, du hast den Kampf verloren. Jesus Christus hat heute Abend in dieser Halle den Sieg errungen. Du bist entlarvt. Du bist nur ein Bluff und wir fordern dich in der Liebe von Golgatha auf, die Hände zu erheben. Komm aus diesen Menschen heraus in den Namen von Jesus Christus und verlasse sie und lass sie frei.